Bremen 4, das Ding.
1 live.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
Enjoy.
Puls.
UFM.
Und 103.7 unser Ding.
Wie schaffen wir das? Deutschland und die Flüchtlinge.
Tag zusammen, hier ist Linda Zervakis.
Guten Abend Deutschland, hier ist Simon Beek. Als vor gut 3 Wochen die ersten Flüchtlinge an deutschen Bahnhöfen angekommen sind, da gab es viel Applaus. Dieser Applaus ist aber in den letzten Tagen etwas leiser geworden. Dafür ist eine Frage immer lauter geworden, nämlich, wie schaffen wir das?
Und genau um diese Frage geht es in den nächsten 2 Stunden in eurem Radio. Wie schaffen wir es, gut mit den vielen tausenden Menschen zusammenzuleben? Wie schaffen wir, das gut miteinander klarzukommen, auch wenn es bestimmt nicht immer einfach wird?
Und für diese Sendung brauchen wir eure Fragen per Mail an wieschaffenwirdas@ard.de oder ihr schreibt unter dem Hashtag wieschaffenwirdas oder als WhatsApp-Sprachnachricht direkt zu uns ins Studio. Die Nummer gibt's online auf der Seite eures Senders.
Und weil das Thema so wichtig ist, machen alle 9 jungen Radios der ARD heute gemeinsame Sache. Wir haben uns live aus Berlin deutschlandweit zusammengeschaltet, damit wir eure Fragen an unsere Gäste weitergeben können. Dabei ist unter anderem der Chef des EU-Parlaments Martin Schulz. Der wird heute Abend zu unseren Gästen gehören, genauso wie Klaas Häufer-Umlauf und Til Schweiger. Und auch von denen wollen wir antworten.
Eine Frau, die Antworten bei diesem Thema unbedingt parat haben muss, ist unser erster Gast hier im Hauptstadtstudio in Berlin. Denn Flüchtlinge sind ihre Aufgabe in der Bundesregierung.
Aydan Özus, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. In Hamburg geboren, erste Muslima im Bundeskabinett. Özus ist leidenschaftlich bei Facebook unterwegs, lobt Til Schweiger für seine Haltung, Pöbeleien im Netz nicht zu akzeptieren und kommentiert selbst bestimmt. Sie war vor kurzem mit Vizekanzler Sigmar Gabriel im größten Flüchtlingscamp Jordaniens. Hier leben 80.000 Menschen.
Hallo Frau Özus, schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo Frau Zervakis, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Sie sind die Beauftragte für Flüchtlinge. Das heißt, von Ihnen kommt unter anderem das Geld für die Aufnahme und Unterbringung. Für
nein.
Die Flüchtlinge. Und Sie, nein?
Nein.
Stimmt nicht?
Stimmt nicht.
Wie klären wir das richtig auf?
Also es ist ja auch zwischen Bund, Ländern und Kommunen so geregelt, dass die für die Unterbringung die Länder sowieso zuständig sind. Also mein Geld ist, um es mal kurz zu machen, sehr begrenzt. Ich kann ein paar Projekte machen und ansonsten muss ich aufpassen, dass im Bundesinnenministerium oder auch in den Ländern vernünftig mit den Flüchtlingen umgegangen
wird. Aber Sie sind sozusagen eher beratend unterwegs. Ist das richtig?
Ich bin beratend, aber auch koordinierend. Also bei den Gesetzen arbeiten wir natürlich ganz eng mit. Ich muss alles ganz genau lesen und ganz genau schauen, was da nun wie verabschiedet werden soll.
Angela Merkel hat gesagt, wir schaffen das. Haben Sie das ins Ohr geflüstert?
Nein, aber ich habe gesagt, dass ich das sehr gut finde, dass sie Haltung bewahrt hat. Nicht so, dass trotz aller Schwierigkeiten, die es gibt, sie tatsächlich einfach auch mal deutlich gemacht hat, natürlich tun wir jetzt alles dafür, dass die Situation gut ist, dass sie für alle gut ist. Ich glaube, das ist immer wieder wichtig zu betonen. Es geht jetzt nicht immer nur um die einen oder die anderen, die Flüchtlinge oder die Menschen, die eben schon immer hier leben, sondern wir schaffen das eben nur alle gemeinsam.
Die Frage heute Abend in ganz Radio Deutschland ist ja, wie schaffen wir das? Und wenn wir uns die Nachrichten der letzten Tage anhören, dann müssen wir ganz ehrlich sein, dann klingt das eher so, als würden wir das gerade nicht so gut schaffen.
Zahl der Flüchtlinge steigt weiter. Allein in Bayern seien seit September fast 170.000 Menschen angekommen, sagte Ministerpräsident Seehofer. Manchmal 10.000 pro Tag. Bundesinnenminister Thomas de Maizière spricht da vom Rekordmonat September. Das Bundesland Bayern will, wenn nötig, Notmaßnahmen im Alleingang ergreifen.
Notfallplan für Unterbringung. Nach Hamburg will nun auch Bremen Gebäude in Beschlag nehmen, um Flüchtlinge dort wohnen zu lassen. Häuser, die mindestens 300 Quadratmeter groß sind und leer stehen, sollen gegen eine Entschädigung und notfalls auch gegen den Willen der Eigentümer vorübergehend zur Unterbringung werden.
Massenschlägerei in Erstaufnahme im hessischen Calden. Hunderte Bewohner gingen nach Angaben der Polizei aufeinander los, unter anderem mit Reizgas und Stöcken. Laut Beamten ist der Streit bei der Essensausgabe aufgeflammt.
Immer mehr Hetze gegen Geflüchtete. Jugendliche werden im Internet immer häufiger zu Gewalt gegen Flüchtlinge, Muslime, Juden oder Homosexuelle angestachelt. Die Zahl rechtsextremer Webangebote sei in den vergangenen 2 Jahren von knapp 5.500 auf über 6.100 gestiegen, warnte das Zentrum Jugendschutznet.
Flüchtlinge im Hungerstreik. In Hamburg-Bergedorf haben sich rund 800 Flüchtlinge geweigert, in einen Baumarkt zu ziehen. Tagelang haben sie auf der Straße geschlafen. 70 von ihnen waren in den Hungerstreik getreten. Sie protestierten gegen die Zustände im Gebäude. Eine Stadtsprecherin sagte, als die Geflüchteten ankamen, gab es nicht genügend Betten, Toiletten und das Gebäude war schmutzig. Mittlerweile sind die Flüchtlinge aber eingezogen.
Also es gibt viele Probleme. Zum letzten gleich eine Frage von unserem Hörer, und zwar von Jan aus Braunschweig, der hat gemailt. Wie kann es eigentlich sein, dass Flüchtlinge streiken, um etwas zu bekommen? Es sind ja Flüchtlinge, die in Sicherheit leben wollen. Und jetzt fordern sie Dinge hier?
Na, ich habe tatsächlich diese Lage noch nicht gesehen. Deswegen kann ich das so genau nicht beurteilen. Aber wir haben Untersuchungen beispielsweise aus Brandenburg, wo denn eigentlich etwas passiert. Ne? So, wo Leute auch diese Schlägerei haben oder wo schlechte Stimmung aufkommt. Und meistens ist es eben so, wenn viele Menschen, und zu viele sind es ja häufig, an einen Ort eingesperrt sind, also eingesperrt jetzt natürlich nur im übertragenen Sinne, dann entstehen sehr schnell Konflikte. Und das kann sich jeder von uns vorstellen. Heute hatte jemand im Bundestag gesagt, stellt euch mal vor, 622 Abgeordnete würden irgendwo in ein Gebäude zusammen eingepfercht sein. Da braucht man kein Prophet sein, um zu sagen, da wird es schnell irgendwelchen Stress geben miteinander. Also das ist leider so, dass man da ein bisschen aufpassen muss bei diesen wahnsinnigen Überbelegungen, die wir haben, dass viel mehr Leute immer versucht werden, da irgendwo noch mit extra Betten untergebracht zu werden, als eigentlich da reinpassen. Und das ist dann natürlich nicht gut. Keine Schlägerei ist gut. Das ist kein rechtsfreier Raum. Das muss man deutlich sagen. Aber man muss auch ein Stück weit gucken, was wird den Menschen, die meist ja auch schreckliche Dinge erlebt haben, auf dem Weg hierher dann nochmal zugemutet.
Dann haben wir schon wieder eine nächste Frage aus der Rubrik, wie schaffen wir es, dass wir hier in Deutschland alle gut und zufrieden miteinander zusammenleben? Ali hat eine Frage. Er ist selbst geflüchtet aus Afghanistan, ganz alleine. Da war er 15 Jahre alt.
Ich bin's Ali, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Afghanistan. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil in meiner Heimat ist schon seit 35 Jahren Krieg dort. Aber meine Mama war echt richtig dagegen, weil sie hat sich gedacht, die meisten sind auf dem Weg gestorben. Nicht, dass bei mir sowas passiert. Ich war fast ein Jahr auf dem Weg. Ich hatte am Anfang viel Schwierigkeiten mit dem, dass ich alles vermisst habe. Meistens habe ich vielleicht geweint oder so. Ja, meistens habe ich angerufen, aber dann langsam wollte ich nicht mehr weinen, weil wenn ich geweint habe, hatte meine Mama auch mitgemacht, aber jetzt mittlerweile geht. Also ich habe jetzt 2 Jahre Schule gemacht, jetzt mache ich fast seit 2 Jahren Ausbildung, also im Fahrradgeschäft. Wir sind ich und Chef und der Fritz und jetzt ist der Kevin auch gekommen, also der Nummer 4 und das ist mein schönstes Erlebnis, was ich hier gehabt habe oder immer noch habe. Jetzt weiß ich, ich habe eine gute Zukunft. Jeden Tag arbeiten gehen, vielleicht mal heiraten, vielleicht nicht. Ja, was ich hier seltsam finde, ist halt zum Beispiel die ganze Essen in Bayern. Wurstsalat oder Obatsta, Weißwurst und so weiter, ja. Weil das machen wir jede Woche am Freitag in der Arbeit mit meinen Kollegen. Das esse ich, ja. Also Schwein esse ich gerne. Falls wenn Gott mich bestrafen will, dann kann er machen. Dann sage ich, warum hast du denn die Tiere in die Welt gebracht? Wenn ich die Chef von dieser IS oder die Al-Qaida oder Taliban sehe, persönlich will ich mal fragen. Die nennen sich, dass wir Muslimen sind und Koran. Aber lest mal bitte, was da drin steht. Es steht, dass du deine Brüder tötest oder alle zum Flüchten bringst. Dass die alle rüberkommen nach Europa wegen euch. Weil ihr Waffen in der Hand habt, weil ihr Geld habt, weil ihr so stark seid, dass euch Spaß macht. Bam, 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 bam. Alle anderen Toten, ja.
Eine Frage habe ich an Deutschen. Ob euch nervt, wenn zu viele jetzt gekommen ist? Also ich meine, ob euch das Leben ein bisschen schwieriger macht?
Ja, Frau Oesos, machen uns diese vielen neuen Menschen, die kommen nach Deutschland, das Leben schwieriger?
Auf jeden Fall bedeuten sie Menschen auf den Straßen, die man nicht gewohnt war, die plötzlich da sind. Also häufig wird ja gesagt Fremde, weil man sie nicht kennt. Zum Beispiel in Dörfern, wo sich viele nun untereinander wirklich gut kennen, fallen sie eben besonders auf. Aber auch in den Großstädten, dann stehen Container überall. Also sie sind natürlich eine Herausforderung für alle, weil sie ganz viel Veränderung mit sich bringen. Aber man muss auch mal sagen, dass es ja eine unglaubliche Zahl von Menschen in unserem Land gibt, gibt und ich finde ungeahnt hoch, die sich dessen erstmal angenommen haben. Die sagten, und nicht nur jetzt applaudierend, das ist schon toll, aber die wirklich Tag für Tag helfen in den Einrichtungen, die den Leuten Kurse geben, die versuchen mit ihnen zu den Behörden zu gehen. Wir haben eine unglaubliche Hilfsbereitschaft und trotzdem wird natürlich gesagt, ja, wo wird das eigentlich alles hingehen? Wie geht es denn jetzt weiter? Wer bleibt eigentlich in unserem Land?
Weil man ja auch Angst hat, dass diese Hilfsbereitschaft nachlässt irgendwann. Ne?
Ja, weil es eine Ermüdung geben kann. So. Wenn ich jeden Tag helfe und ich habe übrigens oftmals auch niemanden, den ich fragen kann, wie mache ich das jetzt, wer koordiniert das Ganze? Dafür hatte ich übrigens mal Geld, wenn ich das sagen darf. Das haben mir die Haushälter dann auch zur Verfügung gestellt.
Ich hoffe, der Schäuble hört die Sendung.
Er hat es heute im Bundestag gehört. Ich habe mich nämlich ordentlich bedankt bei allen, weil das mehr Geld war, als ich eben sonst habe. Aber endlich konnten wir mal damit anfangen, so eine Art Koordinierung zu machen, dass auch eine Schulung für Ehrenamtliche möglich ist, dass sie auch mal vielleicht etwas abrechnen können, was sie da ausgeben. Das ist ja wichtig. Das ist eine ganze Infrastruktur in Deutschland, die da eigentlich neu aufgebaut wird.
Ich möchte jetzt nochmal einmal zurückkommen auf Ali. Der sagt über sich selbst, er ist total gut integriert. War das damals vor 5 Jahren einfacher, weil es da noch nicht so viele gegeben hat?
Wahrscheinlich würden Leute sagen, die vor 5 Jahren gekommen sind, nee, so leicht war es nicht. Das kam ja auch bei ihm durch. Aber wenn man das jetzt vergleicht, dann glaube ich schon, dass es einfacher war, weil es gab ja kaum Menschen, kaum Flüchtlinge in unserem Land. Wir hatten nicht mal Einwanderer überhaupt, nicht so. Wir hatten 2009 ein Minussaldo. Das weiß ja kaum jemand. Es haben mehr Menschen das Land verlassen, als überhaupt zu uns gekommen sind. Das ist heute natürlich ganz anders. Wir brauchen mehr Deutschkurse, um überhaupt so möglichst vielen das zukommen zu lassen. Allerdings reagieren wir auch. Und das muss man sagen, dadurch verbessert sich auch etwas. Wir haben ja gerade im Bundestag dieses große Paket, wo wir sagen, nicht erst, wenn die Leute ihre langen Verfahren durchhaben, also erstens Verfahrensverkürzung, zweitens aber auch schneller arbeiten dürfen, eine Ausbildung machen dürfen, BAföG bekommen können, Deutschkurs machen können. Diese Dinge, darauf haben wir ja jetzt auch reagiert. Also manches ist vielleicht besser, aber insgesamt ist es natürlich einfach eine riesige Gruppe, die sich nun auch manches miteinander teilen muss.
Aber vorher so ist jetzt mal ganz kurz, Hand aufs Herz, Sie sind in der Bundesregierung die Fachfrau für Integration und Migration. Haben die Flüchtlinge, die jetzt im Jahr 2015 zu uns nach Deutschland kommen, noch dieselben Chancen wie Ali vor 5 Jahren?
In mancher Hinsicht haben sie sogar größere Chancen, weil man mal deutlich sagen muss, und das kommt allen entgegen, unser Arbeitsmarkt braucht ganz viele Menschen. Das bedeutet im Umkehrschluss, es gibt eben ganz viele Chancen. Und die Unternehmer sitzen ja nicht umsonst jeden Tag bei uns, kommen nicht zu mir und sagen, Mensch, wir haben ganz viele Kapazitäten, wir haben so viele Ausbildungsstellen, die unbesetzt sind, gebt denen doch eine Chance.
Das heißt, sind die wirklich qualifiziert genug?
Weil das wird ja auch oft sich natürlich. Ja, es ist unterschiedlich. Wir haben natürlich einige, also gibt ja genug Beispiele, die auch mal in den Medien auftauchen, die hier innerhalb kürzester Zeit gleich Abitur machen und so etwas. Das kann man nicht von jedem erwarten. Oder das. Aber man kann das nicht von jedem erwarten. Aber ich denke mal, je jünger man ist, desto größer ist natürlich die Chance, jetzt schnell in der Schule auch mitzukommen, Deutsch zu lernen, einen Abschluss zu machen und dann in eine Ausbildung zu kommen. Da gibt es übrigens auch jetzt viele Überlegungen für Zwischenschritte, also eine Vorbereitung für eine Ausbildung, das System eben ordentlich kennenzulernen und so. Vielleicht darf ich noch mal einen Satz nur zu Ali sagen. Also ich finde es schon ganz wichtig, dass jeder wirklich frei genug ist zu entscheiden, was er isst und was er nicht isst. Ich in Bayern bin auch manchmal etwas befremdet vom Essen. Aber was mir einfach wichtig ist, ist, dass nicht so etwas anfängt, dass man jetzt alles am IS misst. Also eine Religiosität würde ich niemals am IS messen, nicht so. Das sind Verbrecher für mich, schlicht aus Ende. Religiosität soll jeder für sich selber entscheiden und jeder soll das essen, was er möchte, aber bitte nicht jetzt den IS zu einem Maßstab erheben.
Alle 9 jungen ARD-Radios fragen sich heute gemeinsam, wie schaffen wir das, Deutschland und die Flüchtlinge? Und die Fragen, die kommen auch von euch aus ganz Deutschland. Schickt uns eine Mail an wieschaffenwirdas@ard.de oder stellt eure Frage in den sozialen Netzwerken und über WhatsApp.
Jetzt mitreden per WhatsApp-Sprachnachricht 0172 68 80573 oder mit dem Twitter-Hashtag wieschaffenwirdas.
Aldane Özos, die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, hat eure ersten Fragen schon beantwortet. Deswegen machen wir weiter, denn es gibt nicht nur Fragen, es gibt vor allen Dingen auch Sorgen, auf die die Politik ja irgendwie eingehen muss. Die von Florian zum Beispiel.
Ja, ich bin der Florian aus Quedlinburg und ich habe Angst, weil ich nicht genau weiß, wie die Flüchtlinge mich behandeln. Wie lange bin ich noch wirklich Eigner in meinem Land und egal, wo du hinkommst, du wirst als Nazi abgestempelt.
Damit nehmen Sie Florian die Angst. Er hat Angst, laut zu sagen, dass er ein Problem damit hat, was gerade in Deutschland passiert.
Ja, das sagen ja viele und ehrlich gesagt verstehe ich das nicht ganz. Also ich finde es ganz wichtig, dass jeder sagt, welche Sorgen er hat. Das ist richtig wichtig. Vielleicht nicht unbedingt immer so, vielleicht ist es nicht ganz geschickt zu sagen, ich habe nichts gegen die, aber irgendwie stören die mich alle doch. Also es soll dann schon ein bisschen direkter sein, was. Also wenn er zum Beispiel sagt, ich habe Angst davor, wie behandeln die mich, dann kann manchmal eine Begegnung, eine direkte Begegnung, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass er tatsächlich noch nie mit einem gesprochen hat, helfen. Das merken wir ja an ganz vielen Orten, dass die Leute völlig erschüttert sind, wenn sie erstmal wissen, was haben die erlebt und dass die nun gar nicht danach trachten, ihm da irgendwie das Leben schwer zu machen. Es wird übrigens auch mal schwarze Schafe geben unter den Flüchtlingen, sind nicht besser und nicht schlechtere Menschen als wir alle.
Okay, ein Thema, das sich durch die ganze Sendung ziehen wird. Was ist Angst, was ist Sorge und was ist Nazi? Ich bin mal gespannt, was der Chef des EU-Parlaments Martin Schulz nachher dazu sagt.
Oder mit dem sprechen wir, genauso genau. Wie gleich mit Promis, Till Schweiger, Glashäufer Umlauf, aber jetzt gibt's Musik und zwar von Mark Forster, aber der hat vorher auch noch eine Nachricht.
Hallo, hier ist Mark Forster und ja klar schaffen wir das, indem wir den Menschen helfen, die jetzt gerade unsere Hilfe brauchen. Punkt.
Bauch und Kopf von Mark Forster war das und der sagt, wir schaffen das. Ja, wir sind Linda Zervakis und Simon Beek.
Wir sind Radio Deutschland heute Abend. In allen neuen jungen ARD-Radios stellen wir uns live aus Berlin nur eine Frage, nämlich, wie schaffen wir das? Deutschland und die Flüchtlinge. 2 Stunden lang stellt ihr eure Fragen zum Thema, entweder per Mail über wieschaffenwirdas@ard.de oder in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag wieschaffenwirdas und auch per WhatsApp.
Jetzt mitreden per WhatsApp-Sprachnachricht 0172 68 80 573 oder mit dem Twitter-Hashtag wieschaffenwirdas.
Ja, wir geben eure Fragen weiter an Promis und Politiker und die müssen Kante zeigen. In gut 5 Minuten sprechen wir zum Beispiel mit Glashäufer Umlauf und der ist ja für Kante bekannt.
Ja, nicht nur bei seiner Frisur.
Sein Mund-Aufmachen-Video bei YouTube zusammen mit Joko ist mehr als 4 Millionen Mal geklickt worden.
Und dafür gab es im Netz viel Lob, aber auch ordentlich Kloppe. Deswegen bin ich gespannt, ob er diese Kloppe nochmal einstecken würde.
Und bei uns ist immer noch, und darüber freuen wir uns, Aydan Özus. Sie ist in der Bundesregierung zuständig für Flüchtlinge und wenn wir im Netz unterwegs sind, egal ob auf Facebook oder Twitter, lassen viele ihren Hass raus. Manchmal richtig eklig.
Frau Süß, Sie sind ja auch bei Facebook viel unterwegs. Was denken Sie, wenn Sie sowas lesen? So Hasskommentare.
Ja, ehrlich gesagt haben mir ganz viele immer gesagt, lies das doch nicht, da kriegt man nur schlechte Laune von. Aber ich lese es alles, also fast alles, weil ich schon wissen will, was machen Menschen eigentlich und warum machen sie das? Und ich meine, man kann sich vorstellen, das ist schon manches Mal so daneben gegangen, dass die Polizei dann gesagt hat, da muss ich jetzt Strafanzeige stellen, sonst könnten sie den halt nicht mal aufsuchen und so. Und das ist schon eigenartig. Also es hat sogar mal einen gegeben, der dann wohl sehr überrascht war, dass also so eine Morddrohung auf Facebook plötzlich solche Konsequenzen haben kann. Also da bin ich manchmal überrascht, dass Menschen sich dazu hinreißen lassen, dass es einige gibt, die sowas immer machen, die einfach nur nach einer Möglichkeit suchen, nach einem Thema suchen. Das ist, glaube ich, allen klar. Aber leider ist das jetzt genauso eine Zeit, wo Ängste aufgegriffen werden und wo alle sagen, ja, jetzt haben die Leute Angst und jetzt versuche ich mal so richtig hier einen auf die rechte Ecke zu machen.
Es sind ja auch viele Gerüchte im Netz unterwegs. Was ist das absurdeste Gerücht, das Sie je gelesen haben? Also ich habe irgendwas gehört, so Flüchtlingssteuer.
Das war nicht das Absurdeste, finde ich. Also ich habe eine Integrationssteuer schon gefordert angeblich und neulich habe ich wohl sowas gesagt, ich kriege es nur noch sinngemäß hin, von wegen Deutsche wären alle nur dumm, weil sie nicht genug spenden würden und so. Also es gibt schon ganz absurde Dinge. Okay. Aber leider wird es auch oft geglaubt, das muss man mal sagen. Also das eine mit der Integrationssteuer hat so weite Kreise gezogen, dass ich von Freunden angesprochen wurde. Sag mal, hast du es wirklich gefordert?
Also dieses verdammte Internet.
Genau, gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Frau Özus, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Sehr gerne.
Und
viel Spaß noch.
Und danke. Dankeschön. Und einer, der sich auch Zeit genommen hat, obwohl er gleich mit seiner Band Gloria in Bremen auf der Bühne steht, ist der hier, Glashäufer Umlauf.
Glashäufer Umlauf. Moderator, Schauspieler, Musiker. Seit dem Video Mund aufmachen mit Kumpel Joko, zeitweise auch mal Punk des öffentlichen Anstands. So auf jeden Fall betitelte ihn die Zeit. Mittlerweile hat das Video über 4 Millionen Klicks. Und Rapper Sido likte es mit dem Hashtag Eier größer als Heißluftballons.
Hallo Klaas, moin moin nach Bremen.
Hallo Simon, hallo Linda.
Und erste Frage muss natürlich sein, sind deine Eier wirklich größer als Heißluftballons?
Das wollen wir, glaube ich, in so einer seriösen Sendung dann doch mal unbesprochen lassen. Ja. Aber geh davon aus.
Dein Video Mund aufmachen zusammen mit Joko ist ja eine Weile her. Wir erinnern uns noch mal ganz kurz und hören noch mal rein.
Kein Shitstorm kann jemals so schlimm sein wie der Applaus von Leuten, die auch dann laut klatschen, wenn ein Flüchtlingsboot mit 800 Menschen im Mittelmeer versinkt.
Klaas, du und Joko, ihr habt zusammen euer Statement abgegeben. Wer hetzt, soll abhauen, soll euch auf Facebook entliken oder ihr schmeißt ihn gleich selbst raus. Wie viele haben euch nach dem Aufruf entliked?
Das genau das Gegenteil ist passiert. Es ist viel, viel mehr dazugekommen. Also ich habe jetzt da keine Statistiken ausgewertet und es war ja schon eine gewisse Anzahl von Menschen. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Also es sind viele weitere dazugekommen und vielleicht sind auch einige weggegangen, aber durch diesen Austausch und durch diese qualitative Verbesserung hat man das dann in den absoluten Zahlen eigentlich eher ja nach oben korrigiert gesehen.
Welche Kommentare haben damals bei dir das Fass zum Überlaufen gebracht?
Ach, da gibt also alles, was man sich vorstellen kann, wird ja geschrieben. Von vergast sie bis richtig so, dass das Mittelmeer die Leute schluckt. Und also man kann sich ja gar nicht, also man kann sich das gar nicht ausdenken, wie unglaublich hasserfüllt das alles ist. Also alles, was man sich garniert mit 3-4 Rechtschreibfehlern so vorstellen kann, wurde geschrieben und völlig enthemmt. Teilweise ohne Punkt und Komma, teilweise ein bisschen organisierter, wo man dann auch weiß, wo es herkommt. Also es gibt ja da die unterschiedlichsten Gründe und Heimaten, wo raus dann so ein Post entsteht. Und das eine ist sehr emotional, das andere ist eher ja ein bisschen bewusst provokativ und steckt auch nicht mehr viel dahinter. Dann gibt es natürlich ein bisschen organisierteres, was man dann so liest, von dem man das Gefühl hat, da sticht jetzt gerade einer oder hat das Gefühl, jetzt einfacher durch eine bereits aufgestoßene Tür laufen zu können und schiebt da etwas Ideologisches hinterher, was ihm schon lange auf den Fingern unter den Fingern brennt und so, und setze ich das dann zusammen. Aber nichts ist besser als das andere und da war wirklich alles zu finden.
Im Moment ist es so, dass jeder selbst diese Hasskommentare Facebook melden muss, wobei die ja angekündigt haben, sie wollen in Zukunft härter gegen Hetzer im Netz vorgehen.
Ja.
Wie haben sie aber noch nicht gesagt?
Und ja, wahrscheinlich, also gut wäre ja, wenn sie es so ähnlich machen würden wie bei nackten Brüsten. Da scheint es ja gut zu funktionieren.
Ein bisschen anders, als du das gemacht hast, Klaas, das ist der YouTuber Mr. Wissen2Go, heißt der. Der hat 240.000 Abonnenten und erklärt denen Nachrichten. Wir hören da mal kurz rein.
Also Landen haben ja nichts verloren, sondern nur die Absicht, vom dummen System Deutschland und EU abzukassieren, auf Kosten der Steuerzahler. Es wird Zeit, dass dieses deutsche Drecksystem zu Fall gebracht wird und die Schmarotzer entsorgt werden.
Solche Kommentare werden immer wieder unter meinen Videos gepostet und ich muss sagen, am Anfang hat mich das noch erschreckt. Inzwischen wundere ich mich da aber gar nicht mehr so sehr drüber. Ich frage mich nur immer, was soll ich mit solchen Kommentaren machen? Ich bin ein sehr großer Fan von Meinungsfreiheit und halte nichts davon, Meinungen zu zensieren oder komplett zu löschen. In Deutschland darf schließlich jeder sagen, was er denkt. Und damit haben wir ziemlich vielen Ländern was voraus. Aber gilt das auch für Leute, die einfach nur hetzen?
Es kommen doch keine Fachkräfte. Es kommen zu 95% Gesindel der übelsten Sorte. Im Deutschen Reich auch Untermenschen genannt.
Katastrophe. Ich bestelle heute noch Elektroschocker und Pfefferspray.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die Lösung, die ich für mich gefunden habe, ist einfach alles stehen lassen. Innerhalb kürzester Zeit gibt es genügend Leute, die was drauf antworten und dagegen gehen.
Was ist an einem Menschen denn so schlimm, wenn er in der Hoffnung auf ein besseres Leben sein Land verlässt?
Es ist ja sogar in Ordnung, Angst um die Jobs hier zu haben, aber doch nicht auf Kosten der Menschlichkeit.
Das ist natürlich gut, aber wenn irgendwelche Hetzkommentare unter meinen Videos plötzlich 300 Likes bekommen und da 20 Leute drunter schreiben, dass sie das gut finden, dann denke ich mir auch, hätte ich den Kommentar nicht vielleicht doch löschen sollen? Immer wieder antworte ich auch selbst auf Kommentare, auf Hasskommentare und versuche damit Argumenten dagegen zu gehen. Wenn man einfach nur zurückpöbelt, finde ich, oder gleich löscht, dann ist das eigentlich so, als wäre man auch ein Hetzer. Und oft habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass Leute sich wirklich auf eine Diskussion einlassen und offen sind für Fakten. Aber ich weiß auch, dass das nicht immer geht. Ich bekomme jeden Tag mehrere hundert Kommentare, da kann ich unmöglich alles immer selbst kontrollieren und darauf antworten. Manche Sachen gehen auf jeden Fall auch zu weit.
Bei den toten Flüchtlingen im Transporter wäre ich beinahe mitkrepiert. Hätte mich fast totgelacht.
Wenn jemand schreibt, dass er es lustig finde, dass Flüchtlinge in einem Transporter sterben, dann macht er sie strafbar. Und das muss dann natürlich auch wirklich bestraft werden. Dafür ist die Politik zuständig. Ich finde nämlich nicht, dass es mein Job ist, den ganzen Tag auf meinem Kanal zu schauen, ob da womöglich irgendjemand was Volksverhetzendes schreibt und das dann zu melden. Deshalb frage ich mich, wie bekommen wir es hin, dass das Internet nazifrei wird, ohne dass wir gleich alles zensieren?
Klaas, wie siehst du das?
Ja, ich sehe da deine, da gibt's ja Unterschiede. Also bei dem, was ich da jetzt gerade gehört habe, was ja wohl authentische Kommentare waren, das ist beleidigend im höchsten Maße. Das hat nichts mehr mit freier Meinungsäußerung zu tun. Das ist herabsetzend, menschenunwürdig. Teilweise ist das justiziabel. Und das muss natürlich gelöscht werden. Also selbstverständlich. Und wenn man sagt, ja, das ist doch nicht mein Job, das zu machen, ja.
Also jeder, find, jeder, man, der eigenständig für diese Seite schon, zuständig ist, ne?
Ja, es sei denn, es interessiert einen vielleicht nicht oder man sieht sich selber nicht als politischer Mensch. Das muss man ja auch niemandem verordnen. Solange genau sowas nicht von einem aktiv ausgeht, kann jeder für sich selber entscheiden, ob er in seinem YouTube-Kanal überhaupt diesen Ton anschlägt. Aber ich denke, wenn man sich da Gedanken drum macht, kann man da schon eine Linie ziehen und alles, was politische Auseinandersetzung ist oder Meinungsäußerung oder sonst irgendwie Vermittlung eines Weltbilds, was nicht unbedingt mein eigenes sein muss, das ist ja was anderes. Es geht ja nicht darum, eine Kultur der Debatte zu verhindern. Das ist es nicht, aber das ist halt schon lange keine Debatte mehr. Und wenn ich das, was ich da gerade gehört habe, irgendwo lesen würde, und ich würde mir auch wünschen, dass sowas nicht, sagen wir mal, den Leuten obliegt, die so ein soziales Netzwerk nutzen, weil da gibt es ja offensichtlich auch funktionierende Systeme, und wenn man das immer weiter aufbläst, sollte man sich als jemand, der so ein soziales Netzwerk anbietet, eben auch überlegen, wie ich kontrolliere, was dort gemacht wird. Ja, genauso wie man jede Gesellschaft, und es ist ja so eine Miniatur einer Gesellschaft auf so einem sozialen Netzwerk, eben auch mit gewissen Regeln belege, die Regeln, die aus einer demokratischen Zusammenkunft von Menschen heraus entstehen, und diese müssen dort durchgesetzt werden, absolut. Aber wenn das nicht so schnell geht, wie man mag, dann finde ich schon, dass man als politischer Mensch, als jemand, der so einen Kanal öffentlich macht, dann schon irgendwie damit zu tun haben sollte, ja.
Okay, also Hassparolen haben im Netz nichts zu suchen, sind absolut. Wir uns einig. Was sagen wir Leuten, die trotzdem Angst vor dem haben, was jetzt auf Deutschland zukommt?
Angst ist nichts, was man nicht besprechen kann. Und ich verstehe jeden, der durch verschiedenste Gründe Angst hat. Man muss, glaube ich, mit den Leuten sprechen. Und man muss bestimmten Menschen auch, und das habe ich öfter gemerkt, ich habe eine ganze Zeit lang damals, war ich für den Störungsmelder unterwegs, und den gibt's immer noch. Und da haben wir viele an Schulen genau über dieses Thema gesprochen. Das ist viele Jahre her. Und da waren wir teilweise in Gegenden, in denen man als junger Mensch kaum den Ansprechpartner gefunden hat, wenn man nicht recht sein wollte. Weil das Einzige, wofür man gute Argumente in den Augen eines jemanden, der gerade sich anfängt, mit so einem Thema zu auseinanderzusetzen oder sich irgendwo einordnen zu wollen, gab es eben keinen Ansprechpartner für genau die andere Seite. Und das haben wir probiert, mit dem Störungsmelder zu sein, und das hat gut funktioniert. Wenn man also auch jemandem mal Argumente an die Hand gibt, damit er auch eben nicht recht sein darf, das ist natürlich total wichtig. Und es ist immer das, was wir lesen, und das ist ja nicht umsonst bei Twitter 140 Zeichen lang. Parolen sind immer schnell gesagt, die passen auf jedes Wahlplakat, auch von eher windigen Parteien. Aber Parolen zu entkräften dauert sehr lange, und es wirkt immer so, dass wenn man den Satz "Ausländer sind kriminell" mal tatsächlich mit Argumenten widerlegen muss, dann muss man so viel definieren und so viel auseinanderklabüstern, dass man tatsächlich erstmal eine halbe Seite lang Fakten erklären und vermitteln muss, bis man dann diesen Satz zweifelsfrei widerlegt. Aber es wirkt natürlich in dieser Kleingeknalltheit von Informationsvermittlung immer so ein bisschen unglaubwürdiger, wenn einer irgendwie 10 Minuten quatschen muss und der andere haut's mal eben raus. Das ist leider das Wesen von Parolen, und da muss man tatsächlich sich auch selber ein bisschen schulen. Und da gibt es Literatur, da gibt es die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten, da kann man einfach sprechen. Das sind teilweise die für einen selber selbstverständlichsten Informationen, die man dort erstmal vermitteln muss. Und natürlich kommt es einem manchmal vor, als wenn man dann gerade im Internet solche Parolen zu widerlegen, das ist wie eine Literaturlesung in einem vollbesetzten Fußballstadion. Das ist schwierig.
Wir haben eine WhatsApp-Nachricht von Hendrik aus Paderborn bekommen, und da hören wir mal kurz rein.
Hallo Klaas, wie wäre es, wenn Zirkus Halligalli mal 2 oder 3 Flüchtlinge einlädt und diese nach ihrer Geschichte befragt, was sie so in Deutschland schon erlebt haben oder warum die überhaupt hier sind? Das würde bestimmt viele Leute in Deutschland erreichen oder auch zum Nachdenken anregen.
Ist eure Sendung dafür geeignet?
Ach, ich glaube, diese Sendung ist eine Überraschungsbombe, und zwar jede Woche. Warum sollte das nicht auch dafür geeignet sein? Finde ich überhaupt nicht verkehrt, diese Sache. Auch das Video, was im großen Umfeld Zirkus Halligalli stattfindet, das ist ja auch sehr unironisch und vielleicht auch von der Tonalität ein bisschen anders, als das was sonst war. Natürlich sind wir eine Unterhaltungssendung. Unterhaltung hat neben allen anderen wichtigen Themen im Leben auch einen Wert für sich, und den muss man gar nicht so in Frage stellen, auch wenn natürlich es immer offensichtlich wichtigere Sachen gibt als seichte Unterhaltung oder auch, wie ich finde, relevante Unterhaltung, die wir da anbieten.
Wir machen seichte Unterhaltung jetzt, Klaas.
Aber wenn wir jemanden wie Per Steinbrück bei uns begrüßen, ja, dann ist die glaube ich, Range sehr weit. Und warum nicht? Also ich finde, dass wir würden uns, glaube ich, überlegen, wie wir das Thema dann im Kosmos Zirkus Halligalli so besetzen, dass es nicht befremdlich wirkt, sondern dass man genau in der Welt, in der man eigentlich sein möchte, wenn man Halligalli guckt, eben mit diesem Thema in Kontakt kommt. Das heißt, da muss man, glaube ich, etwas mehr nachdenken, als wenn man das in einer Talkshow macht. Aber ich denke, etwas in der Form ist völlig denkbar. So, ich merke schon,
du musst irgendwas anmoderieren. Sind wir gespannt, was passiert, mein Lieber. Wir quatschen gleich weiter. Wir schalten erstmal nach Hamburg. Da sind die Jungs von Fettes Brot. Und auch die haben was zu sagen und was zu singen.
Wie schaffen wir das? Deutschland und die Flüchtlinge.
Moin Leute, hier sind Fettes Brot aus Hamburg. Wir schaffen das, weil wir erstens das Glück haben, in einem der wohlhabendsten Länder der Welt zu wohnen. Und zweitens, ich den Eindruck habe, dass in Deutschland eine junge multikulturelle Generation heranwächst, für die eine solidarische und weltoffene Gemeinschaft etwas absolut Selbstverständliches ist. Und für die ganzen Spinner, die immer noch nicht gecheckt haben, worauf es im Leben ankommt, Stichwort Menschlichkeit, gibt's hier einen kräftigen Schuss vor den Bug von Gruppe Fettes Brot. Ganz schön low.
Fettes Brot war das und ganz schön low. Hier sind immer noch Linda Zervakis, Simon Beek und Klaas Häufer-Umlauf ist auch bei uns.
Hi.
Bis zu 1 Million Flüchtlinge sollen dieses Jahr zu uns nach Deutschland kommen. Da gab es erst ein großes Hallo und jetzt die Frage, wie schaffen wir das? Das hat nicht nur was mit uns in Deutschland zu tun, sondern natürlich auch mit den Menschen und Ländern um uns herum, nämlich dieses sogenannte Europa.
Klaas, und wenn man über dich liest, dann bist du, glaube ich, ein Freund von der europäischen Idee. Also gemeinsames Europa ohne Grenzen. Wie traurig macht dich dann die Tatsache, dass die einzelnen europäischen Länder sich bei der Aufnahme von Flüchtlingen nicht so richtig einig sind?
Ja, also die sind sich ja bei nichts einig, richtig einig. Und das bei einer Sache, die dann auch noch Geld kostet und vielleicht Unruhe auch in die Innenpolitik bringt. Und das ist ja in vielen Ländern so. Oder eben genau die Ablehnung von Flüchtlingen, wie im Fall von Ungarn jetzt letztendlich auch zur Stärkung der inneren Politik gemacht wird und so. Das muss man ja auch eben sagen. Das ist ja für Viktor Orban eigentlich für die Wähler, die ihn sowieso gut finden, ist das ja was Gutes, dass er sich da also hart positionieren kann und letztendlich sich charakterisiert und sich so ein bisschen in Richtung Putin aufstellt. So. Und da gibt es eben genug Leute, die das gut und interessant finden. Und damit also Stimmung zu machen, ist natürlich ganz letztklassig. Europa ist sich in so vielen nicht einig, als dass man ich mich darüber nicht wundere, dass bei so einem sehr komplexen Thema jetzt auch diese Einigkeit nicht auf einmal zur Tür reinkommt. Ich bin natürlich Fan davon. Ich glaube, das hat aber was mit jedem Einzelnen zu tun, nicht immer nur mit den Staatslenkern, sondern das Gefühl einer europäischen Identität. Das wurde viele Jahre vernachlässigt. Man hat immer das Gefühl, das ist so eine Firma mit 28 Chefs, die sich nicht gut verstehen und wo immer einer dagegen ist oder viele, viele andere eben auch. Also ich glaube, dieses Grundgefühl, dieses Lebensgefühl, Europäer zu sein, das wurde auch vielen Menschen nicht gut genug vermittelt in den letzten Jahren. Und das sorgt natürlich dafür, dass man auch gar nicht so richtig weiß, für was soll ich mich denn eigentlich arrangieren. Es wird mir noch nicht mal gesagt, wie dieses Europa denn irgendwann mal ist, wenn ich mich für etwas engagiere jetzt.
Klaas, weißt du was? Ich glaube, wir reden jetzt mit dem Mann weiter, der uns darauf Antworten geben kann. Deswegen erstmal danke an dich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Viel Spaß gleich mit Gloria in Bremen.
Danke sehr.
Und die nächsten Antworten auf eure Fragen, die kommen von diesem Mann hier, Martin Schulz.
Martin Schulz. Sein Spitzname könnte Mr. Europa sein. Als Präsident des Europäischen Parlaments erlebt er, wie er sagt, im Moment allerdings ein Europa im schlechten Zustand und fordert Solidarität von allen. Wäre seine Achillessehne nicht verletzt worden, wäre er heute vielleicht bei Reden und Medienauftritte als EU-Parlamentspräsident, twittert er für mehr als 200.000 Follower.
Und damit hallo nach Brüssel, hallo Martin Schulz.
Sind Sie hallo.
Ha, das hat geklappt. Jawohl. Sehr schön. Herr Schulz, wir haben gerade mit Klaas Häufer-Umlauf gesprochen und nach seinem Video Mund aufmachen haben viele den Mund aufgemacht. So, wenn wir uns jetzt die Politiker angucken, die haben es nicht so richtig geschafft. Warum eigentlich nicht?
Was heißt das, die haben es nicht richtig geschafft?
Ja, also diese Welle loszutreten, dass dass Position bezogen wird. Man hat irgendwie das Gefühl, das schaffen Künstler eher als Politiker. Woran liegt das?
Ja, zunächst mal ist der Klaas ja ein Freund von mir. Wir arbeiten und reden viel miteinander. Deshalb auch mal einen schönen Gruß zurück. Ich weiß nicht, ob er noch da ist oder schon weg
richten
zur Gloria.
Richten wir aus.
Ja, Sie haben recht. Ich glaube, dass Künstler wie der Klaas oder andere auch ein breites Publikum manchmal leichter erreichen, weil man ihnen keine politischen Absichten unterstellt, keine Taktik unterstellt.
Können Sie was von ihm lernen? Bringt er Ihnen was bei?
Ja, glaub schon. Also ich lerne von Glasläufer Umlauf häufig ein bisschen Gefühl zu entwickeln. Sie haben ja eben freundlicherweise in der Anmoderation gesagt, wenn die Achillessehne nicht gerissen wäre, wäre er heute Fußballprofi. Aber nur in der Liga für alte Männer, denn ich bin in diesem Jahr 60 Jahre alt. Insofern sehen Sie auch schon, was ich von Klaas lerne. Stück Lebensgefühl zu bekommen von einer Generation von jungen Männern und Frauen, die vom Grundsatz enthusiastisch für die europäische Idee eintreten, die aber mit der EU in der Form, wie sie sich heute präsentiert, nicht einverstanden sind. Ein Stück zu begreifen, was wir besser machen müssen, das lerne ich von Leuten wie Klaas.
Herr Schulz, wir machen jetzt einfach mal den Test. Wir haben mal geguckt, was unsere Hörer für ein Gefühl haben. Wer macht in diesem Land den Mund mehr auf? Sind es Politiker oder Promis? Bremen 4-Reporter Martin Neuhaus versucht genau diese Frage jetzt zu klären.
Angela Merkel ist auch deine Bundeskanzlerin.
Ja, richtig.
Dann sag doch mal, kannst du dich noch dran erinnern, was sie in Heidenau gesagt hat? Also sie war nicht mit einverstanden. Davon können wir mal ausgehen.
Genau, also sie wollte, dass es keinen Rassismus in Deutschland gibt.
Joko und Klaas, die kennst du auch?
Ja.
Hast du deren Video gesehen, Mund aufmachen?
Ja.
Und, was haben die so gesagt?
Das Gleiche, nur ein bisschen krasser.
Kannst du dich denn noch dran erinnern, was die Kanzlerin in Heidenau gesagt hat?
Nein.
Habe ich nichts mehr mitbekommen.
So genau nicht mehr, nee.
Aber so ein bisschen. Eine Tendenz?
Ich glaube, sie hat das ziemlich verurteilt und gesagt, dass diese Leute ein ganz falsches Bild von Deutschen abgeben.
Kennst du auch das Video von Joko und Klaas?
Ja.
Was haben die so gesagt?
Kann ich das so wiedergeben, was sie gesagt haben?
Ob man Scheiße und so sagen darf?
Ja, genau.
Ja.
Ja, also die fanden es auf Deutsch gesagt ziemlich scheiße und haben sich ganz klar positioniert, dass es überhaupt gar nicht geht und die Willkommenskultur betont.
Kannst du dir erklären, warum man das viel eher wahrnimmt vielleicht als das, was die Politiker sagen?
Ja gut, Joko und Klaas polarisieren ja auch, ne? Die sprechen mehr die Jugend an als jetzt Angela Merkel.
Auf der anderen Seite ist das ja aber eine Kanzlerin für uns alle. Also auch für dich, mich.
Eben, stimmt auch. Aber für die Jugendlichen sind die anderen voll cooler.
Ich glaube, es liegt nicht daran, was sie erzählen, sondern eher, dass sie, also gerade YouTube ist eine Plattform, die von jungen Menschen viel benutzt wird, genau wie Facebook. Und ja, da ist einfach unsere Regierung nicht so präsent, habe ich zumindest das Gefühl. Also ich habe gesehen, dass die jetzt auch irgendwie einen Channel haben, aber...
So richtig hip ist der nicht.
Ja, so kann man das sagen.
Joko und Klaas zum Beispiel, wenn die ein Video hochladen, was so sehr unglaublich polarisiert, dann spricht sich das natürlich auch rum. Und ob jetzt ein Politiker irgendwo jetzt eine Pressekonferenz gehalten hat, wenn man nicht wirklich die Nachrichten verfolgt, dann kriegt man das nicht wirklich mit.
Ja, da bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie schaffen wir es, dass die Politiker auch uns erreichen?
Herr Schulz, das ist eine ziemliche Backpfeife. Ganz konkret, was müssten Sie besser machen?
Ja, das empfinde ich nicht als Backpfeife. Es ist schon so, dass das die Realität im Land widerspiegelt. Ist da völlig klar, dass ganz viele Leute von morgens bis abends im Gegensatz zu Ihnen, zum Beispiel Journalisten oder mir als Politiker, sich eben nicht mit Politik, sondern mit ihrem Beruf, mit der Familie, mit ihrer Freizeit befassen und dass deshalb die in diesem Bereich auch stattfindende Kommunikation, und Joko und Klaas sind dort angesiedelt, die Leute deshalb eher erreicht als eine politische Kommunikation, ist normal. Deshalb müssen Politiker nicht auf den Händen durchs Land laufen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Aufgabe von Politik ist übrigens, neben der Kommunikation Lösungen zu erarbeiten. Das ist ja auch das, was die Menschen von den Politikern erwarten. Nicht, dass sie kommunizieren, sondern dass sie neben der Kommunikation handeln. Und ich glaube, bei der Problematik, die wir diskutieren, geht es viel mehr im jetzigen Moment darum, dass wir handeln.
Wenn ihr eine Frage an Martin Schulz habt, den Präsidenten vom EU-Parlament, dann schickt die gerne einfach per Mail, wieschaffenwirdas@ard.de, oder ihr benutzt einfach euer Handy.
Jetzt mitreden per WhatsApp-Sprachnachricht 0172 80 80 573 oder mit dem Twitter-Hashtag wieschaffenwirdas.
Eine Frage kommt per Twitter, und zwar von FineXO. Der fragt, wie lange werden die Grenzen denn noch kontrollfrei sein in diesem freien Europa, sofern sie nicht schon mehr kontrolliert worden sind oder werden als in den letzten Wochen. Also der hat einfach Angst um den europäischen Gedanken.
Ja, es werden nicht alle Grenzen kontrolliert in Europa, sondern nur ein Teil. Wir müssen ganz sicher auch die Außengrenzen der Europäischen Union kontrollieren. Das muss man schon alleine deshalb machen, um Schleppern ihr Handwerk zu legen. Die Binnengrenzen in der Europäischen Union werden auf Dauer offen bleiben. Es geht gar nicht anders. Wir haben einen freien Markt, in dem Waren, Dienstleistungen, Güter und Menschen sich frei bewegen können. Es gibt natürlich ein paar Politiker, die wollen, dass die LKWs mit der Just-in-Time-Produktion und den dafür notwendigen Gütern frei zirkulieren können, dass jedes Kapital in Europa frei hin und her geschoben werden kann, dass jede Dienstleistung frei angeboten werden kann. Nur die Bürger, die müssen an der Grenze Halt machen und werden kontrolliert. Das ist auf Dauer gar nicht durchhaltbar. Und deshalb keine Sorge, die Freizügigkeit bleibt erhalten.
Kai Boxback-Edit fragt auch per Twitter.
Die habe ich noch nicht. Da, genau. Warum zahlt die EU nicht die Kosten für die Flüchtlinge? Das ist seine Frage. Was antworten Sie ihm?
Weil die EU für die Betreuung der Flüchtlinge nicht zuständig ist und deshalb auch gar nicht das Geld hat. Die Aufnahme von Flüchtlingen ist eine Aufgabe der Mitgliedsländer der EU. Und deshalb zahlt die EU auch nicht die unmittelbare Betreuung, sondern jedes einzelne Mitgliedsland. Das ist ja gerade der Grund, warum es einige Länder gibt, die sich da rausstehlen wollen und sagen, nee, das sollen schon mal die anderen machen. Aber da, wo es wirklich überhaupt nicht geht, wo Länder auch tatsächlich das Geld nicht haben, nehmen wir mal Griechenland, da wird natürlich auch aus dem EU-Haushalt gezahlt und geholfen.
Wir stellen ja heute nicht nur eure Fragen, ihr habt uns auch erzählt, was eure Sorgen sind. Und das ist zum Beispiel die Sorge von Asra.
Ich bin Asra, ich komme aus Bosnien und ich habe Angst, dass viele Leute aus den balkanischen Ländern die Situation von den Süden ausnutzen und hierher kommen und dadurch nicht alle das bekommen, was denen zusteht.
Was sagen Sie, Asra?
Das habe ich nicht verstanden, was die junge Frau meint. Wo will sie hin oder wo sollen die Leute hinkommen? Nach Deutschland oder in den Balkan? Das muss mir nochmal erklärt werden.
Also,
wir haben zurzeit...
Sie hat eher Angst, dass Syrer quasi bevorzugt werden und dass die anderen Flüchtlinge,
so, die
also
Menschen
eher vom
aus den
Balkan,
genau,
benachteiligt das, werden.
Ja, habe ich jetzt besser verstanden. Ich glaube zunächst einmal, dass es keinen Sinn hat, dass wir Länder wie Bosnien-Herzegowina, wie Serbien, wie Albanien als Beitrittskandidaten zur Europäischen Union betrachten, dass wir ihnen viel Geld geben in der sogenannten Vorbeitrittsfinanzierung, um die Wirtschaft in den Ländern aufzubauen und dann aber die am besten qualifizierten Leute aus diesen Ländern weggehen und zu uns kommen. Das, glaube ich, ist nicht sinnvoll. Deshalb würde ich der jungen Frau sagen, alles, was wir tun müssen, ist, in diesen Ländern wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung zu erreichen. Und das geht nicht, indem die jungen, gut qualifizierten Leute dort abwandern. Ich glaube, dass jemand, der vor dem Islamischen Staat abhaut, weil diese Verbrecher Massenvergewaltigungen vornehmen, weil sie Kinder versklaven, weil sie Frauen unterdrücken, weil sie jedem, der nicht ihren Glauben teilt, den Kopf abschlagen wollen, wenn er sich gegen sie stellt. Leute, die vor denen flüchten, das ist in der Regel das, was Syrer erlebt haben, dass die Schutz bei uns brauchen, und zwar vom Grundsatz her, dazu stehe ich.
Also klares Statement von Martin Schulz, dem Präsidenten des EU-Parlaments. Wir sprechen gleich weiter, schalten aber erstmal nach Hamburg, denn da sitzen live im Studio Revolverheld. Hallo Männer!
Hallo, guten Abend.
Hi. Hey.
Johannes, ihr habt eine klare Meinung zum Thema Flüchtlinge. Wie schaffen wir das? Wie sieht die aus?
Ja, also ich meine, die Frage stellt sich gar nicht, wie schaffen wir das, sondern wir müssen es schaffen. Also wir werden es schaffen, weil wir alle an einem Strang ziehen müssen. Und das ist jetzt kein Thema, was, glaube ich, sich jetzt mit den nächsten 3 Monaten abhandeln lässt, sondern wir müssen uns einfach überlegen, wie wir das in den nächsten 10 Jahren handeln wollen. Es werden noch viele Leute kommen, die Situation wird nicht besser. Und deswegen müssen wir einfach alle anpacken. Und ich meine, die Solidarität in der Bevölkerung ist ja gerade einfach groß. Das ist schon mal toll. Die Politik springt gerade drauf auf. Das ist ja auch... gut so. Sie haben halt begriffen, was Phase ist. Und schön, dass die Reaktion beim Volk so groß war, dass die Politik dann mitziehen muss. Gut, vielleicht ein bisschen spät, aber schön, dass Sie dann jetzt auch mitmachen. Danke dafür. Und deswegen muss jeder einfach ein bisschen überlegen, wie kann er seine Komfortzone verlassen und was kann ich jetzt zurückgeben? Wir leben in einem wahnsinnig wohl... also in einem wahnsinnig reichen Land, uns geht's allen wahnsinnig gut und jetzt müssen wir einfach ein bisschen was zurückgeben.
Das geht ja schon bei kleinen Sachen los. Ich habe vor 2 Wochen irgendwie 2 Säcke voll mit Klamotten und Bettzeug im Flüchtlingsheim abgegeben. Das gab ein großes Hallo. Was habt ihr schon gemacht?
Ja, unter anderem auch genau das. Ich habe auch teilweise da mitgearbeitet. Hier in Hamburg im Karo-Viertel gibt es die Kleiderkammer, wo wirklich sehr, sehr viele Leute da aktiv sind. Ich habe da auch hier und da mal ausgeholfen. Und das sollte einfach jeder tun. Es gibt an allen Ecken und Enden was zu tun. Und jeder muss sich einfach nur mal umhören, was passiert bei mir in der Region.
Musikunterricht mit Revolverheld zum Beispiel, wäre das eine Möglichkeit?
Ja, würde ich nicht ausschließen. Also ich kenne Jungs, die sind einfach mal beim Flüchtlingslager vorbeigekommen und es gibt ja immer Leute, die da ein bisschen die Organisation machen, haben gesagt, ey, ich habe hier dienstags immer einen Basketballcourt und ich kann 10 Jungs mitnehmen und jetzt ist da eine Basketballgruppe entstanden. In Hamburg ist ein Kinderchor entstanden. Es gab Willkommensfeste, Stadtteilführungen, die sind an die Elbe gefahren. Also das ist ja im Kleinen total einfach und man kann da auch ohne Geld, wenn man nichts auf der Naht hat, trotzdem einfach ein bisschen was machen. Also mein Vater hilft in Bremen Flüchtlingen bei Behördengängen und übersetzt halt mal ein Formular, weil er halt ja, also durchschnittliches auf Englisch erklären kann und Deutsch versteht er natürlich. Das hilft dann schon, ja. Und ich meine, wir sind sehr viele Millionen Menschen im Land. Wenn jeder ein paar Minuten opfert, dann kommen wir, glaube ich, weit.
Das ist eine sehr gute Einstellung und das Schöne ist, ihr habt uns auch Musik mitgebracht.
Das stimmt. Ja. Wir schultern die Gitarren und spielen unsere aktuelle Single aus unserem Unplugged mit Johannes Oerding, Sommer in Schweden.
Ihr hört unsere Sondersendung Wie schaffen wir das? Deutschland und die Flüchtlinge. Dafür sind wir heute Abend deutschlandweit in allen neuen jungen ARD-Radios 2 Stunden live aus Berlin am Start. Und wir wollen wissen, wie schaffen wir es, dass wir alle irgendwann gut zusammenleben können?
Antworten darauf gibt's unter anderem auch vom Chef des EU-Parlaments, Martin Schulz. Der sitzt immer noch in Brüssel und beantwortet jetzt diese Frage von Marcel aus Köln.
Ja, hallo, erstmal guten Abend in die Runde, einen schönen Gruß aus Köln. Bei mir im Ort soll jetzt unter anderem auch ein Flüchtlingslager für ca. 1000 Personen entstehen. Daher würde mich einfach mal interessieren, wie man mit gewaltbereiten Asylbewerbern in Zukunft umgehen wird. Vielen Dank, schönen Abend.
Herr Schulz, Ihre Meinung?
Gewalt ist eine Unterstellung. Man muss mit Gewalt beraten. Nee, das gibt's schon. Es gibt, da wo Menschen zusammenkommen, gibt's auch solche, die gewalttätig sind. Wenn wir, das haben Sie ja eben in Ihrer Anmoderation gesagt, mit 1 Million Menschen rechnen müssen, die kommen, dann sind das nicht nur friedliche Menschen. Darunter gibt's eben auch Gewaltbereite, wie das in jeder gesellschaftlichen Gruppe ist. Und mit gewaltbereiten Menschen muss man genauso umgehen, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich glaube, dass diejenigen, die hierher kommen und gewalttätig sind, die Härte des Gesetzes zu spüren bekommen müssen. Es gibt übrigens einen ganz wichtigen Zusammenhang. Diejenigen, die zu Gewalt aufrufen oder Gewalt propagieren, Salafisten zum Beispiel, die Grundrechte, die wir in unserem Land haben, zum Beispiel die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, nicht akzeptieren wollen, denen muss man in aller Klarheit sagen, wir haben ein Grundgesetz, dessen erste 20 Artikel bindend sind für jeden, der in unserem Land lebt. Und deshalb wäre ich zum Beispiel dafür, dass jedem in seiner Landessprache, in der Sprache des Landes, aus dem er kommt, die ersten 20 Artikel unseres Grundgesetzes beim Eintreffen gegeben werden, um ihm auch zu sagen oder ihr zu sagen, das sind die Regeln des Landes, in dem wir leben. Das ist ein sehr freiheitliches, tolerantes, weltoffenes Land. Ich empfehle mal die Lektüre dieser ersten 20 Artikel. Wer die respektiert, der ist bei uns willkommen. Wer sie nicht respektiert, muss damit rechnen, dass er hier nicht nur nicht willkommen ist, sondern wir ihm auch ganz klar sagen, wer die Regeln hier nicht akzeptiert, der muss auch damit rechnen, dass er hier nicht aufgenommen wird.
Ein bisschen was von dieser Begeisterung, dieser Willkommenskultur, wie sie die Presse genannt hat, ist ja vielleicht auch flöten gegangen, weil man gemerkt hat, naja, wir in Deutschland sind so ziemlich die Einzigen, die Flüchtlinge auf. Deswegen ganz oft die Frage heute Abend unter dem Hashtag, wie schaffen wir das? Warum ist es eigentlich so, dass Deutschland so viele Flüchtlinge aufnimmt und die EU das nicht hinbekommt, die zu verteilen? Sie sind der Chef des EU-Parlaments, Sie müssten da doch mehr Druckmittel in der Hand haben, oder?
Die Bundesrepublik Deutschland nimmt sehr viele Menschen auf, aber es ist nicht das einzige Land, das Menschen Schweden aufnimmt. Wir haben das Problem, wenn ich nochmal die Zahl nehmen darf, nehmen wir mal 800.000. Wenn Sie 800.000 Menschen verteilen unter 507 Millionen Einwohnern in 28 Ländern, so viel hat die EU, dann ist das kein Problem. Wenn Sie 800.000 Menschen konzentrieren in einem Land oder 1 Million, in 4 Ländern, also die meisten nehmen auf Deutschland, Österreich, Schweden und Italien. Wenn Sie das dort konzentrieren, dann wird's ein Problem. Und deshalb würden wir gerne, wir haben die Frage ja an mich persönlich gerichtet, der Präsident des EU-Parlaments, wenn es nach mir ginge, würden wir auf der europäischen Ebene über diese Verteilung entscheiden. Aber Flüchtlingspolitik liegt in den Händen der Mitgliedsländer, eben in den Händen der Deutschen oder der Polnischen oder der Regierung der baltischen Staaten oder der Slowakei oder Ungarns. Herr Orban wurde ja eben von Klaas Häufer-Umlauf erwähnt. Und was ich also richtig, wo ich die Faxen richtig dick habe, Das ist, dass die EU verantwortlich gemacht wird für den Nationalismus, der in einigen Ländern herrscht, der genau das Gegenteil von Europäischer Union ist, sondern nämlich nationaler Alleingang. Und deshalb, wenn die Bürgerinnen und Bürger bereit wären zu sagen, ja, das ist ein Thema, für das wir die EU auch kompetent machen, dann wäre die Kritik gerechtfertigt. Aber man kann nicht die europäische Idee denunzieren für Nationalisten, die sich ihrer humanitären Verpflichtung entziehen wollen.
Martin Schulz ist das, der Chef des EU-Parlaments. Der hat sich ganz viel Zeit für uns genommen. Wir danken Ihnen ganz herzlich nach Brüssel. Schön, dass Sie dabei waren. Ja, wie schaffen wir das? Mhm. Das ist die große Frage heute Abend, mitten in der Flüchtlingskrise, auch in der nächsten Stunde.
Und da ist ein Mann bei uns, der als erster Prominenter die Nase unter den Mund aufgemacht hat in dem Fall und der wurde dafür ordentlich beschimpft. Till Schweiger stellt sich gleich euren Fragen. Der Mann redet nicht nur, er hilft aber auch. Zusammen mit Thomas D. von den Fantastischen Vier hat er zum Beispiel gerade eine Stiftung gegründet. Er hat sie aber nicht nur gegründet, sondern er hat auch ordentlich privates Startkapital reingeschossen.
So, wir reden aber nicht nur, es gibt natürlich auch Musik und zwar von Musikern, die auch etwas zu diesem Thema zu sagen haben. Namika zum Beispiel. Von ihr gibt es jetzt ihren Song Lieblingsmensch in einer Wie schaffen wir das? Spezialversion.
Ich bin Namika und ich bin davon überzeugt, dass wir mit Empathie und Solidarität der Armut ein Ende setzen können. Teilt, was ihr teilen könnt.
Bringen wir das Ding.
Eins live.
Fritz vom RBB.
MDR. Sputnik.
Enjoy.
Puls.
UFM.
Und 103.7 unser Ding.
Das Deutschland und die Flüchtlinge.
Tag zusammen, hier sind
Linda Zervakis
und Simon Beek live aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin für euch.
Ihr habt wirklich viele Fragen zum Thema Flüchtlinge. Heute wollen wir so viele wie möglich beantworten. Nicht Simon und auch nicht ich, sondern unsere Gäste. Leute, die entscheiden und Leute, die eine klare Meinung dazu haben.
Und deswegen haben sich heute Abend 9 ARD-Radios zusammengeschlossen, um deutschlandweit über die Frage zu diskutieren, wie schaffen wir das? Das machen wir gleich mit Till Schweiger, einer, der zuerst als Prominenter den Mund aufgemacht hat und gesagt hat, Leute, in unserem Land muss sich was ändern und die Politik muss sich bewegen. Wenn ihr Fragen an Till habt, gerne her damit. Wie schaffen wir das? @ard.de wäre die Mailadresse. Oder ihr benutzt einfach euren Messenger.
Per WhatsApp-Sprachnachricht 0172 68 80 573. Oder mit dem Twitter-Hashtag Wie schaffen wir das?
Till, schönen guten Abend. Schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Abend.
Hast du das Gefühl, es hat sich was getan, seitdem du den Mund aufgemacht hast?
Ich habe das Gefühl, dass sich kurzfristig was getan hat, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass sich alles wieder zurücktut.
Warum? Also
das, ja, wenn ich so die Medien beobachte und die Umfragewerte der Politiker, dann mache ich mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt.
Du meinst also, die knicken jetzt ein. Angela Merkel zum Beispiel verliert Prozentzahlen in der Beliebtheit und du hast Angst, dass sie jetzt nicht mehr so euphorisch wie noch vor einer Woche mit dem Thema umgeht?
Sie ist ja nicht euphorisch mit dem Thema umgegangen, aber sie hat
für ihre Verhältnisse?
Für ihre Verhältnisse hat sie eine klare Ansage gemacht und hat sie wiederholt gemacht und dafür hat sie meinen größten Respekt. Meine Angst ist jetzt nicht, dass sie einknickt, da gibt es überhaupt keine Anzeichen. Es ist eher so die Berichterstattung darüber. Man liest eigentlich jetzt nur noch von, wie sollen wir das schaffen? Das gab es vorher schon, aber das ist jetzt massiver und das ist eben ganz massiv. Eben seit Tagen wird nur noch darüber berichtet, dass es irgendwie Schlägereien gibt, Bandenkriege in den Lagern und sonst liest man eigentlich nicht viel.
Also hast du das Gefühl, dass von dieser Willkommenskultur, über die ja auch berichtet worden ist, dass die jetzt so langsam abebbt und dass Deutschland wieder ja aufwacht?
Nein, also ich habe nicht, das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich kenne ja jetzt nicht jeden, der, keine Ahnung, 85 Millionen Deutschen. Was ich weiß, ist, dass die Hilfsbereitschaft bei den Menschen, die helfen und die bereit sind zu helfen, in keinster Weise nachgelassen hat. Es ist mehr so die Berichterstattung darüber, die mir ein bisschen Sorgen macht.
Dann ändern wir das jetzt und stellen die richtigen Fragen. Wir machen eine kleine Frage-Antwort-Runde mit dir. Tamina aus Wetzlar hat uns diese WhatsApp-Sprachnachricht geschickt.
Hallo Linda und Simon, ich heiße Tamina und ich komme aus Wetzlar. Und zwar sehe ich öfters und höre auch öfters, dass die Leute einen sehr großen Hass gegen Flüchtlinge haben. Und meine Frage ist, wie kann man den Leuten, die den Hass schieben, klar machen, dass sie falsch liegen?
Tja, Till, wie machen wir das?
Also erstmal Grüße in meine alte Heimat. Ne? ich glaube nur durch Wissen. Also ich glaube, viele Menschen sind nicht wirklich gebildet und wissen jetzt nicht wirklich Bescheid.
Wer muss dann mehr erklären?
Ich glaube, die Medien müssen mehr erklären. Die Medien und natürlich auch Politiker. Und vorhin war ja einer da und ich unterstreiche eigentlich alles von dem, was er gesagt hat. Also ich glaube, dass dieser Hass vor allem deshalb kommt, weil die Leute keine Fantasie haben und die Bilder nicht sehen, vor was diese Menschen fliehen und sich nicht vorstellen könnten, wie das wäre, wenn sie selber betroffen wären, wenn ihre eigenen Kinder vergewaltigt und verstümmelt werden und wenn die Brüder und Schwestern dahin gemeuchelt werden und bombardiert werden und Kinder verlieren ihre Eltern. Und ich war gestern in Osnabrück im Flüchtlingsheim und da habe ich wirklich mit Flüchtlingen gesprochen und die teilweise unter Tränen berichten, was sie alles durchgemacht haben, um in Sicherheit zu kommen. Und die gehen ja nicht freiwillig. Die kommen ja nicht so, wie einige Dumpfbacken behaupten, die wollen hier Urlaub machen oder hier das große Geld kassieren und so. Das ist so, das finde ich echt so eine Frechheit, sowas zu behaupten. Die gehen gezwungen, die verlassen ihre Heimat. Die haben da teilweise, das sind teilweise Ärzte und Architekten und Kellner, Busfahrer, die hatten einen festen Job und ein festes Haus und Sicherheit und die sind auf der Flucht, nur um ihr nacktes Leben zu behalten.
Wie kriegen wir die möglichst schnell hier in Deutschland, dieses schöne Wort, integriert?
Keine Ahnung. Also ich habe ja mir nie angemaßt zu behaupten, dass ich weiß, wie es geht. Ich sehe ja selber, ich spreche auch teilweise mit Politikern und alle sagen, das ist ein Wahnsinn, riesige Aufgabe und keiner weiß genau, wie sie gelöst wird. Das alles, was ich sage, ist, dass man aus Menschlichkeit diesen Menschen helfen muss. Ich kann jetzt nicht sagen, wie die alle integriert werden. Das kann ich überhaupt nicht.
Also die Stimmung in Deutschland ist jetzt ja auch...
Wir haben eine große Mitverantwortung an diesem ganzen Drama im Nahen Osten. Also in erster Linie, wenn man in die Geschichte zurückgeht, waren es die Engländer, dann die Amerikaner und sind vor allen Dingen die Amerikaner, die da diesen ganzen Scheiß gebaut haben im Nahen Osten. Einfach nur, weil sie Erdöl haben wollten und Macht. Und wir laufen mit ihnen. Wir sind einmal nicht mitgelaufen beim Irakkrieg. Das war Respekt an Gerhard Schröder, muss ich sagen, an der Stelle. Aber sonst machen wir eigentlich alles mit. Ne? Wir
sind
NATO-Partner, wir haben NATO-Partner, die unterstützen die ISIS. Wir haben Verbündete. Saudi-Arabien ist angeblich unser Verbündeter. Da kommt der meiste Support für die ISIS aus dem Land.
So, wir sprechen jetzt die ganze Zeit über die Kriegsflüchtlinge und das ist im Moment auch gerade das Problem in der Politik, was diskutiert wird. Die sollen Asyl bekommen, aber die Wirtschaftsflüchtlinge nicht. Wie siehst du das? Also wir reden jetzt zum Beispiel über Albaner, Kosovo-Albaner, die Wirtschaftsflüchtlinge sind. Können wir die wirklich alle aufnehmen?
Nein, das glaube ich nicht, dass wir die alle aufnehmen können. Ich glaube, in erster Linie müsste jetzt Europa mal zeigen, wozu Europa gegründet worden ist. Und zwar nicht nur, um Geld von anderen zu haben, sondern die müssen solidarisch, muss das verteilt werden, pro Kopf, pro Wirtschaftsstärke auf Europa. Es gibt so viele Länder in Europa, die weigern sich, überhaupt einen Flüchtling aufzunehmen. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann ist für mich die Idee Europa im Arsch, dann ist das gescheitert. Ja?
Till, die nächste Frage kommt aus Baden-Württemberg und zwar per WhatsApp-Sprachnachricht.
Hallo Till Schweiger, was sagst du zu dem Thema, dass wir so viele Flüchtlinge aufnehmen?
Ja,
da rede ich die ganze Zeit.
Da hilft die Sendung ab 18 Uhr hören in diesem Fall. Wir haben ja gerade schon gesagt, Wirtschaftsflüchtlinge sagst du auch. Gut, wir müssen genau gucken, wen man aufnimmt. Ich stelle mir dann ja oft die Frage, die Leute, die sagen, naja, Flüchtlinge machen mir Angst, kommt ja oft aus Regionen, wo gar keine Flüchtlinge sind. Also in Berlin auf der Straße ist mir heute keiner begegnet, der gesagt hat, Flüchtlinge machen mir Angst.
Ja, und in München gibt's sicherlich auch den einen oder anderen, der das sagt. Sicherlich auch in Berlin. Die sind dir vielleicht nicht begegnet, weil es gibt auch in Berlin Ecken, wo viele Leute das denken. Aber es ist generell das, was ich vorher gesagt habe. Es kommt hauptsächlich aus Gegenden, wo, sage ich mal, vielleicht kein langsames Internet ist und nicht die Bereitschaft zu lesen oder vielleicht auch nicht die Möglichkeit zu lesen, sich zu informieren. Ich glaube, ich sag's nochmal, wenn man die Augen zumacht und versucht, sich vorzustellen, wie es einem denn selber ginge, wie viele Menschen in Deutschland, wie viele Eltern von uns und Großeltern waren auf der Flucht Millionen und sind hier integriert worden.
Till, du redest ja nicht nur, du machst ja auch was. Du hast die Till Schweiger Foundation gegründet, finanzierst unter anderem eine Kita in einer Flüchtlingsunterkunft in Osnabrück, hast das nicht alleine gemacht, mit Thomas D. zusammen von den Fantastischen Vier, hast da auch ordentlich Geld mit reingeschossen. Ich glaube, es waren 100.000 Euro.
Ja, noch ein bisschen mehr, weil man muss ja das Ding auch gründen. Dazu braucht man auch Geld.
Ist es dir manchmal peinlich, dass in so einem reichen Land wie Deutschland Privatleute das machen müssen und der Staat nicht hinkriegt?
Na, peinlich nicht. Ich find's halt schade, wenn ich mir überlege, wie viel Milliarden verballert werden für BR, weißt du, den Flughafen, der wahrscheinlich nie eröffnet wird, oder für die Elbphilharmonie in Hamburg und für Brücken, habe ich auch schon öfters gesagt, Millionen, dass die Frösche von links nach rechts über die Autobahn kommen. Und wenn man sich das anguckt, was der Bund der Steuerzahler jedes Jahr auflistet an Dutzenden von Milliarden, die verschwendet werden, dann greife ich mir natürlich an den Kopf. Ne, das ist halt so ein Problem, dass man ist so machtlos. Man denkt sich, das kann nicht sein, aber man kann natürlich nichts machen. Peinlich ist es mir nicht, aber ich sage, wir sind eins der reichsten Länder der Welt. Deutschland hat vom Euro profitiert wie kein anderes Land in Europa. Und
das sehen leider ja nicht alle so in Deutschland. Also da gibt es ja auch immer andere Meinungen. Und das kann Freundschaften und Familien manchmal auf eine harte Probe stellen.
Ich war mit Freunden aus dem Dorf unterwegs und dann kam dieses Thema auf und es ist einfach irgendwie eklig, welcher Hass einem da so entgegenschlägt.
Ich war in München und da ist ja am Hauptbahnhof ganz viel los und dann hatte ich mit einer Nachbarin, hatte ich ihr das erzählt und sie meinte halt, man wüsste ja gar nicht mehr, wer da eigentlich reinkommt, weil ja alle ihre Pässe wegschmeißen und hat sich ziemlich darüber aufgeregt. Wollte ich nicht diskutieren und bin in meine Wohnung gegangen.
Sie haben halt gesagt, die Leute, die kommen in Booten und kriegen hier alles und die Deutschen werden nicht richtig unterstützt. Das ist ja falsch, das stimmt ja so nicht. Ich konnte mir das einfach nicht anhören und bin aufgestanden und gegangen.
Ich habe mich dafür geäußert, die Anzahl an Flüchtlingen zu limitieren, dass man darauf achtet, Personen anzusprechen, die ein gewisses Bildungsniveau haben. Und ich bin als rassistisch und empathielos bezeichnet worden.
Und dann haben wir halt diskutiert, Pro und Contra aufgelistet, aber zu einem gemeinsamen Nenner sind wir halt nicht gekommen.
Und mein Vater dann auch auf einmal so, naja, ich fühle mich bedroht. Und ich dann frage, ja, warum fühlst du dich denn bedroht? Und er dann sagt, naja, das kann ja nicht so weitergehen, so viele Leute und so. Und ganz viel wird dann irgendwie auf die Flüchtlinge geschoben und man merkt dann auf einmal, man kann nichts ändern und da geht einfach nichts mehr. Und ich finde, das macht einen total traurig.
Wie schaffst du es, mit Leuten über das Thema Flüchtlinge zu diskutieren, ohne dass ihr euch total streitet?
Und die Frage stellen wir doch direkt weiter an Till Schweiger. Wie ist es bei dir? Streitest du dich mit Leuten, ich sage jetzt mal im echten Leben und nicht ausnahmsweise mal bei Facebook über dieses Thema?
Bis jetzt nicht, weil ich umgebe mich ja mit Menschen, die irgendwie meine Werte und meine Gefühle, Gedanken im Großteil teilen. Ist mir noch nicht passiert. Auf Facebook habe ich mich eine Zeit lang nicht nur gestritten, sondern ich habe versucht, die Leute auch zu erreichen. Und ich verstehe auch, wenn Leute Angst haben, wenn auch alle Politiker sagen, oh mein Gott, das ist die größte Herausforderung. Und das ist sie ja auch, ne? Und wenn dir keiner sagen kann, das ist der Plan, so wird das gemacht und geschafft, dann kann man Angst bekommen. Das verstehe ich. Ne? Das Problem ist aber, was ich nicht verstehe, ist, wenn man sagt, die kommen hierher, die kriegen hier alles, die fahren einfach mal mit der Luxusjacht übers Mittelmeer. Und das ist eben diese Dummheit. Das ist einfach dumm und das ist menschenverachtend. Und den Leuten sage ich einfach mal, informiert euch doch mal, warum die kommen.
Was sind die besten Argumente, wenn mir jemand über den Weg läuft, der sowas sagt? Was sage ich dem?
Da warst du bei mir falsch. Ich würde sagen, halt die Fresse.
Informier dich, kann man ja sagen.
Stell dir vor oder guck dir mal eine Dokumentation an aus dem Kriegsgebiet oder guck dir mal die Bilder an. Mach dir mal die Mühe und google einfach mal Kinder in Syrien oder Kinder in Afghanistan oder google doch einfach mal, was die ISIS da unten macht. Und auf der einen Seite wird hier sagen alle, ja, gegen Islamisten müssen wir auf die Straße gehen. Also ich sag mal, Pegida ging am Anfang auf die Straße gegen Islamisten. Und ich sag, Leute, was wollt ihr eigentlich? Das sind genau die Menschen, die jetzt zu uns kommen, fliehen vor diesen Islamisten. Ich bin auch dafür, ich verstehe das, ich habe das nie verstanden, warum hier Salafisten durch die Städte laufen können, ihre Einstiegsdroge zum ISIS hier anpreisen können. Da habe ich auch immer gesagt, sofort einbuchten und abschieben. Da bin ich sofort dafür. Und wenn einer hier unsere Werte nicht achtet und sagt, ich mache hier meine Parallelgesellschaft, bin ich sofort dafür, einbuchten, abschieben. Da bin ich echt wirklich dafür. Aber ich rede hier von Familien, die... Und ich sag euch eins, ey, wer auch da immer zuhört, geht mal in so ein Flüchtlingsheim und holt euch einen Dolmetscher und lasst euch mal von einem 5-jährigen Mädchen, das weinend vor euch sitzt, erzählen, was es durchgemacht hat. Ne? Dann müsst ihr umdenken. Oder dann kann ich nur sagen, wenn ihr da nicht umdenkt, dann seid ihr einfach scheiße.
Ne? Wir quatschen gleich weiter mit Till Schweiger. Jetzt gibt's aber erstmal kurz Musik von Aki Bosse aus Berlin. Hier in unserer Sondersendung zum Thema, wie schaffen wir das? Deutschland und die Flüchtlinge. Und bevor Aki singt, hat er auch noch was zu sagen.
Ich bin Bosse und wir schaffen das.
weil es zur Menschlichkeit dazugehört, dass Flüchtlinge Schutz und Geborgenheit brauchen, nachdem sie Unvorstellbares erlebt haben. Es darf niemandem hier zu anstrengend sein, diesen Menschen zu helfen, ein neues Leben zu starten.
Vier Leben von Aki Bosse und Till Schweiger ist noch bei uns. Darüber freuen wir uns sehr. In unserer Sondersendung Wie schaffen wir das? Deutschland und die Flüchtlinge. Für 2 Stunden haben sich heute Abend alle 9 jungen ARD-Radios deutschlandweit zusammengeschaltet. Wir senden live aus Berlin, damit wir eure Fragen stellen können.
Till, ich habe Zeitung gelesen und da stand gestern, Leute wie du würden entscheiden, ob entweder Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer Recht behält, der ja sagt, wir können nicht alle Flüchtlinge reinlassen und wir überfordern uns, oder eben Angela Merkel, die sagt, wir schaffen das. Wir haben ja gerade schon gesagt, dein Eindruck ist, die Stimmung kippt in Deutschland gerade so ein bisschen, ich sag mal, Richtung Meinungsbild von Horst Seehofer. Jetzt hast du den Mund schon aufgemacht und viele andere Prominente mit dir auch. Was muss denn jetzt getan werden, damit es in Deutschland, ich sag mal, so einen richtigen Ruck gibt? Denn wir haben ja zum Beispiel das Problem, dass sich die Bundesregierung gerade größtenteils darauf verlässt, dass Freiwillige sich um diese Flüchtlinge kümmern.
Den Eindruck habe ich nicht. Also, weil ich war jetzt schon in mehreren Flüchtlingslagern und was da die Angestellten, Sozialarbeiter, Sprachlehrer und schlag mich tot, Sicherheitskräfte leisten, das ist eine ganze Menge, was die da, die haben richtig Alarm und die machen das mit Hingabe und da habe ich ganz großen Respekt vor.
Absolut, aber zum Beispiel am Kölner Bahnhof, am Flughafen, da kommen die Flüchtlinge an, die dann auf Nordrhein-Westfalen verteilt werden. Da sind zum Teil Dolmetscher nachts im Einsatz bis 3-4 Uhr nachts, die dann morgens um 9 Uhr ihrer ganz normalen Arbeit nachgehen. Das hält man ja auf Dauer nicht aus.
Nee, glaube ich auch, aber ich bin, wie gesagt, ich bin nicht, ich komme nicht aus der Politik und ich bin, kann jetzt auch nicht sagen. Ich kann sagen, wir haben ja relativ spät, aber das Geld ist erhöht worden für Flüchtlingshilfen. Ich habe damals schon mal gesagt, warum nehmen wir nicht den Soli und anstatt den abzuschaffen, benutzen wir damit, um Unterkünfte zu bauen. Nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für Deutsche. Ne? Dass es eben gar nicht erst zu diesen sozialen Spannungen kommt.
Till, wir haben von Anna aus Wesel aus Nordrhein-Westfalen noch eine Frage an dich, die per WhatsApp gekommen ist.
Mal sehen, hallo, ich bin Anna aus Wesel und ich habe eine ganz spezielle Frage noch an Till Schweiger. Hast du Angst um Deutschland wegen der ISIS?
Jetzt primär nicht, also und indirekt schon, weil durch die ISIS wird ja der Flüchtlingsstrom nicht abreißen, sondern der wird ja stärker werden. Wir sind viel zu früh aus Afghanistan abgezogen und jetzt kommen die Taliban zurück. Und jetzt habe ich auch noch irgendwo gelesen, dass die ISIS jetzt sich auch ausbreitet nach Afghanistan. Und dazu sind sie eigentlich zu schwach, aber das, was sie anrichten können, ist schon sehr bedenklich. Ne? Also hat man viel zu lange zugeguckt, finde ich.
Till Schweiger, ganz herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Schön, dass du dabei warst.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Ihr hört unsere Sondersendung live aus Berlin heute Abend in allen 9 jungen ARD-Radios. Wir haben uns deutschlandweit zusammengeschlossen, um zu klären, wie schaffen wir das? Deutschland und die Flüchtlinge. Dass wir das schaffen, sehen auch die Mädels von Boyso.
Ich bin Valeska von Boy und gerade in Zeiten wie diesen wird einem einmal mehr bewusst, was für ein Glück es ist, in einem sicheren und friedlichen Land zu leben. Und ich glaube, dass dieses Glück auch die Verantwortung mit sich bringt, Menschen in Not zu helfen und den Flüchtlingen, die zu uns kommen, mit Solidarität und Offenheit zu begegnen.
Das waren die beiden Mädels von Boy mit 4 in ihrer, ich sag mal, wir schaffen das Version. Sehr schön.
Und hier sind immer noch Linda Zervakis und Simon Beek.
Ja, unsere Sondersendung zum Thema Deutschland und die Flüchtlinge, wie schaffen wir das? Meine Mutter sagt immer, Junge, Sorgen sind keine guten Begleiter. Trotzdem haben viele von uns gerade Sorgen. Und wir haben euch ja versprochen, wir tragen nicht nur eure Fragen weiter, sondern natürlich auch eure Sorgen, und zwar an diejenigen, die am Ende in der Flüchtlingsfrage in Deutschland entscheiden.
Ja, und eigentlich hatte uns Bundesinnenminister Thomas de Maizière zugesagt für diese Sondersendung, aber wie es bei Politikern manchmal so ist, er hat einen wichtigen Termin reinbekommen und musste in den Flieger und hat uns leider absagen müssen.
Es gibt aber Ersatz von einem Mann, mit dem wir kurz vor der Sendung telefoniert haben.
Jens Spahn ist CDU-Politiker und parlamentarischer Staatssekretär. Er fragt sich, wie lange geht der Flüchtlingsstrom noch weiter und prognostiziert, vor uns liegen anstrengende Jahre. Nach Massenschlägereien in Flüchtlingsunterkünften warnt er auch vor falscher Toleranz und twittert, Flüchtlinge haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten.
Herr Spahn, wir haben mit Till Schweiger darüber gesprochen, wie freiwillige Helfer die nächsten Jahre durchhalten sollen. Die sind ja eigentlich auch der Hauptgrund, warum die Versorgung der vielen Menschen, die gerade zu uns kommen, ansatzweise funktioniert.
Jetzt mal unter uns. Schämen Sie sich manchmal, dass das System sich so sehr auf diese freiwilligen Helfer verlassen muss?
Nein, weil niemand konnte vor 6 oder 12 Monaten ahnen, dass so viele Menschen am Ende nach Deutschland kommen in so kurzer Zeit. Ich bin andersrum stolz darauf, dass so viele tausende Deutsche jeden Tag ehrenamtlich, aber auch hauptamtlich, das machen ja auch ganz viele in den Rathäusern, Überstunden oder beim THW, sich so einsetzen und helfen, dass wir es am Ende eben soweit jedenfalls ganz gut schaffen.
Aber die geraten ja langsam an die Grenze ihrer Möglichkeiten.
Das stimmt. Die engagiertesten Helfer auch bei mir im Münsterland vor Ort daheim sagen, wir machen das echt gerne, wir machen das mittlerweile auch schon seit Tagen und Wochen, aber wie lange geht das denn noch?
Ja, wie lange geht das denn noch?
Und die ehrliche Antwort ist eben, dass wir das noch nicht abschließend sagen können. Es kommen jeden Tag zwischen 5.000 und 10.000 Menschen neu nach Deutschland und deswegen reden wir jetzt ja drüber, wie können wir stärker Fluchtursachen bekämpfen, wie können wir in den Ländern helfen, wie können wir aber auch denjenigen, die hier nicht werden bleiben können, weil sie aus Armutsgründen, was ich grundsätzlich verstehe, aber es kein Asylgrund nach Deutschland gekommen sind, gleich sagen, mach dich erst gar nicht auf den Weg, du musst eh nach Hause zurück.
Ja, wir lesen auch viel von Angst vor Überfremdung und vor Islamisierung. Sind wir alle Schisser? Wie schätzen Sie das ein?
Nein, man muss ja auch ehrlich miteinander sein. 80-90% derjenigen, die kommen, sind junge Männer, die in der Macho-Kultur auch vielfach groß geworden sind, mit einer anderen Tradition, einer anderen Religion. Das kann man denen auch gar nicht zum Vorwurf machen. Sie sind ja nun mal da geboren worden und groß geworden. Aber die werden sich natürlich erstmal auch schwieriger tun, hier in der deutschen Gesellschaft mit der Offenheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau, dass Schwule und Lesben wie selbstverständlich auch im Straßenbild zu sehen sind, mit der Religionsfreiheit sich erstmal schwer tun.
Wie helfen wir denen dabei, damit klarzukommen?
Ich finde, wir sollten nicht nur Deutschkurse von Anfang an machen bei denen, die bleiben werden, sondern auch so eine Art Integrationskurse. Man könnte auch einfach das Grundgesetz, die ersten 20 Artikel, einfach mal ins Arabische oder in andere Sprachen übersetzen und verteilen. Ich finde sogar, man könnte beim Asylantrag gleich einen Zettel daneben legen und sagen, ich unterschreibe, dass ich die Grundregeln dieses Landes, Grundgesetz, erste 20 Artikel, am Ende auch akzeptiere und unterstütze.
Wir machen es mal ein bisschen konkreter.
Hallo, ich bin Dimitri, 33 aus Frankfurt und ich vermute mal, dass unter den Flüchtlingen ein paar Terroristen mit dabei sein können. Man kann ja schlecht nachvollziehen, aus welche Ecke die genau kommen und das ist meine einzige Sorge.
So, was sagen Sie dazu?
Das stimmt, das kann grundsätzlich sein. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass die Terroristen, die wir bis jetzt in Deutschland hatten, zum Teil in Deutschland groß geworden sind, hier in der deutschen Gesellschaft. Also das alleine schützt noch nicht, aber wir sollten trotzdem sehr wachsam sein und bei jedem Einzelnen, dafür werden ja auch die Fingerabdrücke genommen, im Moment leider erst sehr spät nach einigen Wochen, checken, ob der auch schon aufgefallen ist, etwa durch terroristische Aktivitäten.
Max macht sich auch Sorgen.
Ich bin Max und komme aus Bremen. Am meisten Angst habe ich vor der Radikalisierung innerhalb der Flüchtlingsdebatte. Das Ängste manipulierbar machen. Und hier wird ja sehr viel manipuliert. Den Flüchtlingen wird unterstellt, sich nicht integrieren zu wollen. Dabei kenne ich sehr viele Deutsche, die sich selber nicht integrieren wollen. Die kann man leider auch nicht abschieben.
Hat er recht, oder?
Das stimmt, Ängste sollte man auf keinen Fall politisch nutzen wollen oder irgendwie instrumentalisieren, aber wir sollten sie trotzdem ernst nehmen. Die Debatte in Deutschland ging ja lange irgendwie zwischen den selbsternannten unbedingt Guten, die alles richtig machen und offen sind, und den Glatzköpfen. Und dazwischen gab es in den deutschen Medien ja nicht viel anderes, dass aber viele, selbst die helfen, auch Fragen haben, etwa die Frage, kann Integration gelingen? Ich finde, das muss in der öffentlichen Debatte schon auch stattfinden und damit muss Politik sich auch beschäftigen, sonst machen es die Rechten.
Ja, nicht nur wir normalen Bürger fragen uns, wie wir das schaffen, sondern auch die Verantwortlichen vor Ort in Städten und Gemeinden.
Mein Name ist Andreas Enke, ich bin Oberbürgermeister in Halberstadt. Wir haben hier die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber, die knapp für über 1.000 Menschen ausgelegt ist und mittlerweile mit weit über 2.000 Menschen belegt ist, die zu großen Teilen auch in Containeranlagen bzw. in Zelten untergebracht ist. Und ich habe die große Sorge, dass diese Zeltlösung noch bis zum Winter andauert. Deshalb müssen wir schnellstmöglich für solide Unterbringungen sorgen. Sagen Sie mir, wie schaffen wir das?
Tja, wie machen wir das?
Nein, da müssen wir auch ehrlich sein. Wir werden nicht für alle zum Winter solide, also Steinunterbringung haben. Das können wir gar nicht so schnell schaffen. Sie haben mitbekommen leider, dass in Hamburg jetzt die ersten 500 über Nacht anscheinend, dass es nicht möglich war, ein Obdach zu finden. Ich sage nochmal, wenn 10.000 jeden Tag kommen, neu nach Deutschland, dann werden wir an vielen, vielen Stellen noch sehr flexibel und sehr kreativ werden müssen, um das alles zu managen. Wir werden am Ende es vor allem hinkriegen müssen, dass nicht mehr jeden Tag so viele kommen. So ehrlich müssen wir sein. Deutschland wird nicht alle aufnehmen können und wir werden auch nicht für jeden ein Haus bauen können. Hm.
Herr Spahn, wenn wir immer fragen, wie schaffen wir das, dann fehlt mir bei vielen Sendungen immer ein ganz wichtiger Teil vom Wir, nämlich die Flüchtlinge selbst. Die haben nämlich auch Ängste und Sorgen, wie zum Beispiel dieser junge Mann hier.
Ich bin der Said, ich bin 20 Jahre alt, ich bin aus Afghanistan und alles läuft perfekt, nur ich habe Sorge, nur wegen meiner Familie. Die sind nicht hier, die sind in Afghanistan und in Afghanistan wird jeden Tag schlimmer, diese Situation wegen Taliban. Mein Vater ist Polizei, aber die Taliban wollen das nicht. Die einfach sagen, darf er nicht arbeiten. Wenn die meinen Vater wäschen, die bringen einfach um. Ohne Gericht, ohne gar nichts. Weil mein Vater für Afghanistan als Polizei gearbeitet. Deswegen, die wollen das nicht. Die bringen einfach um. Ich wünsche mich einfach, meine Familie bei mir, bei meiner Seite hier sind.
Also das Stichwort ist Familienzusammenführung. Mhm. Dürfen Flüchtlinge, die hier Asyl bekommen haben, ihre Familie nachholen?
Ja, der Familiennachzug ist sehr eindeutig möglich, ist auch klar geregelt. Ich verstehe auch, man, jeder von uns, Geschwister, Eltern, tausende Kilometer weg in einer schwierigen Lage, wünscht sich, dass man zusammen ist. Aber wir müssen auch da ehrlich bleiben. Wir haben zum Teil Familienzusammenführungen, da geht es dann um 10, 15, 20 Personen, wo man irgendwann auch mal fragen muss, gehören die alle noch zur Familie? Oder ist das nicht auch eine Möglichkeit, die genutzt wird, um noch mehr schnell ins Land holen zu können. Auch da ohne Schaum vom Mund. Ich verstehe jeden, der sagt, ich will meine Familie bei mir haben. Aber wir müssen halt auch schon hingucken, wer gehört alles zur Familie dazu.
Es gibt auch Stimmen in Deutschland, die sagen, naja, jetzt kümmert man sich so viel um Flüchtlinge, aber um uns und unsere Probleme kümmert sich niemand mehr. Haben Sie die normalen Leute vergessen?
Naja, wenn wir mal ehrlich sind, geht es Deutschland gerade ziemlich gut wirtschaftlich. Wir haben so viele Menschen in Beschäftigung wie noch nie. Und viele unserer Probleme sind auch ein bisschen erste Weltprobleme manchmal, wenn man auch mal jeder sein eigenes Leben nimmt. Aber natürlich gibt es diese Sorge und mit der müssen wir auch umgehen. Es wird insbesondere die untere Mittelschicht, die wird in Konkurrenz stehen nachher, wenn es um Arbeitsplätze geht, wenn es um Wohnraum geht. In manchen Teilen ist heute schon schwierig, eine Wohnung zu finden. Wenn es in Schulen und Kindergärten um Integration geht, hat der Lehrer Zeit für mein eigenes Kind oder muss er sich um diejenigen kümmern, die noch nicht so gut Deutsch sprechen können. Es wird ganz schwierige Situationen vor Ort, in der Nachbarschaft, in der Schule, auf dem Arbeitsplatz geben und das sollten wir auch ehrlich ansprechen, sonst bauen sich diese Ängste auf und die Leute sagen, die Politik nimmt das gar nicht wahr.
Also nochmal kurz zusammengefasst als Fazit, wer darf bleiben und wer muss gehen?
Bleiben kann jeder, der vor Krieg zu uns nach Deutschland geflohen ist, vor Verfolgung. Da sollten wir auch sehr schnell auf Integration setzen, Deutsch lernen, die deutschen Werte und Kultur erklären. Gehen muss wieder, wer vor allem aus Armutsgründen gekommen ist. Ich verstehe jeden Einzelnen, aber das ist kein Asylgrund. Das Problem können wir auch nicht in Deutschland lösen. Das sind im Moment vor allem Menschen vom Balkan.
Wie schaffen wir das? Deutschland und die Flüchtlinge.
Jens Spahn war das CDU-Präsidiumsmitglied und er ist eingesprungen für Bundesinnenminister. Thomas de Maizière, wir haben vor der Sendung mit ihm telefoniert und ihm eure Fragen und Sorgen vorgespielt.
Unsere große Frage heute Abend live in neun Radios in ganz Deutschland. Wie schaffen wir das, Deutschland und die Flüchtlinge? Für Joris, das ist der mit Herz über Kopf, stellt sich diese Frage eigentlich gar nicht.
Hey, ich bin Joris und wir schaffen das auf jeden Fall, weil wir ein Land der Nächstenliebe sind.
Wir sind Linda Zervakis und Simon Beek. Schönen guten Abend. Ja. Schön, dass ihr alle noch dabei seid. Wir senden live aus Berlin und fragen deutschlandweit in allen neuen jungen ARD-Radios, wie schaffen wir das, Deutschland und die Flüchtlinge?
Ihr könnt uns eure Fragen noch stellen. Wir geben sie gerne weiter, haben wir auch schon gemacht, zum Beispiel an den Chef des EU-Parlaments, Martin Schulz. Oder sehr ausführlich gesprochen heute schon mit Till Schweiger und Klaas Häufer-Umlauf, zwei Promis, die ganz klar Haltung beim Thema Flüchtlinge zeigen.
Und jetzt sprechen wir mit einer, die selbst mal geflüchtet ist und die auf jeden Fall sagen kann, ich habe es geschafft. Wie? Das fragen wir sie gleich selbst. Nisachet Bislimi.
Nisachet Bislimi. Mit ihren Eltern floh sie als 14-Jährige aus dem Kosovo. Sie schaffte aus dem Flüchtlingsheim ihr Abitur und später das Jurastudium. Heute arbeitet sie als Anwältin für Asylrecht in der Kanzlei, die ihre Familie vertreten hat. Auf ihre Aufenthaltsgenehmigung hat die Romni 13 Jahre gewartet. Das Label Vorzeigeflüchtling lehnt sie für sich ab.
Wir begrüßen Sie in Essen in unserem Studio. Nisachet Bislimi, hallo.
Hallo nach Berlin.
Sag mal, das ist ja eine unglaubliche Karriere, wenn man bedenkt, dass viele dir damals gesagt haben, als du nach Deutschland gekommen bist, du lass das mal mit dem Abi, studier nicht, heirate lieber, nur dann hast du eine Chance, hier zu bleiben. Wie hast du damals auf diese Leute reagiert?
Ja, das stimmt. Ja, es ging mir ganz schlecht natürlich, als sie das so gesagt haben, aber ich war nicht alleine. Ich war nie alleine und das war gut. Es gab ganz viele Menschen, die mich unterstützt haben und nur deswegen habe ich es geschafft.
Wer waren diese Menschen?
Wir haben schon direkt nach unserer Ankunft viele Menschen kennengelernt. Es war beispielsweise so aus einer evangelischen Kirchengemeinde in Oberhausen. Die sind zu uns gekommen, haben uns mitgenommen. Dann gab es ein Willkommensfest in unserer Gemeinde und da haben wir ein Ehepaar kennengelernt, die haben uns Jahrzehnte begleitet. Dann hatte ich Schüler bzw. Lehrer, die mich begleitet haben. Also wirklich, ich war nie alleine.
Aber du sagst auch, du warst enttäuscht von Deutschland. Was hat dich trotzdem angetrieben, hier zu bleiben?
Es war so, dass als ich hier hingekommen bin, mit einer Neugierde hier hingekommen bin. Also wir sind geflohen und dann war ich hier und sollte das neue Land mein neues Heimat werden. Und diese Ablehnung, diese Briefe in diesen gelben Umschlägen und die Unterkünfte, die Enge, dann das Begegnen auf eine kalte Art, das hat mich sehr, ja, sehr mitgenommen. Und ich dachte mir, warum machen die Menschen das? Warum ist das so? Und ich weiß es nicht. Also irgendwie, dachte ich, ich will dagegen angehen.
Sind wir Deutschen manchmal komische Menschen?
Ja, manchmal. Aber ich muss sagen, ich bin ja selbst auch Deutsche. Also ich bin auch manchmal komisch.
Ja. Wir sprechen ja nicht nur mit dir, weil du das einfach damals in die Hand genommen hast, dein Leben, und gesagt hast, Deutschlands, ich zeige es euch. Sondern wir wollen mit dir auch reden über das Thema Asylrecht. Du bist Anwältin für Asylrecht, vertrittst jetzt viele Flüchtlinge, die dieselbe Geschichte haben, wie du damals hattest. Von daher kommt dir diese Geschichte hier wahrscheinlich auch nicht unbekannt vor.
Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dauert ein Asylverfahren aktuell im Schnitt 5,3 Monate.
Habe ich die Asylantrag gestellt 2014, 22. Oktober, in Chemnitz. Und habe ich einen Monat gewartet. Und ich musste nur sitzen im Heim. Und so viele Leute sind auch da, alles schmutzig. Und bin ich hier nach Leipzig transferiert und warte jetzt. Dann gibt es die anderen Leute, wo ich wohne, im Heim. Die sind hier seit 17 Monaten und bis jetzt haben nichts bekommen. Die sind auch aus Syrien und sie können nichts machen. Diese Gefühle sind sehr schwer. Was soll ich denn danach machen?
Wer in Deutschland Asyl beantragt, muss bis zu 3 Monate in einer Erstaufnahmeeinrichtung leben und hat Arbeitsverbot.
Nicht nur ich, alle die Leute, die hier sind, die wollen arbeiten und sie wollen auch Deutschland aufbauen und alles machen. Aber wir können nichts arbeiten, weil die Leute keinen Aufenthalt haben. Das macht ihr Kopf kaputt. Wie tote Leute.
Asylbewerber mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung haben im Rahmen des Asylverfahrens keinen Anspruch auf staatlich geförderte Deutschkurse.
Wir müssen zuerst die Sprache lernen, dann man kann mit den Leuten sprechen und so viele Leute kennenlernen. Bei uns gibt es andere Kultur und hier gibt es auch andere Kultur. Muss man die Kultur in Deutschland akzeptieren, wie die Leute leben. Da gibt es auch ein paar Leute, die Rassismus sind und die Demonstrationen in dieser Straße jeden Tag. Und die Leute wollen dich nicht. Was kannst du machen? Wie kannst du mit den Leuten sprechen? Wie schaffen wir das? Wenn wir die Sprache nicht können, wenn wir den Aufenthalt nicht haben, wie können wir das machen?
Nisa Schett, was ist also das Problem? Ist es die Sprache oder die Arbeit?
Sowohl als auch. Also zunächst ist dieses Warten und nicht wissen, was kommt und was passiert und ohne eine Erklärung wirklich ganz schlimm für die Menschen. Also ich kenne das von mir selbst und ich habe auch wirklich Schwierigkeiten, das meinen Mandanten zu vermitteln, wenn sie irgendwie 2 Jahre darauf warten, dass überhaupt der Antrag angenommen werden. Also viele sprechen bei diesen Erstaufnahmeeinrichtungen vor und dann werden sie erstmal mit so einem weißen Papier, mit einem Foto ausgestattet und dann werden sie auch manchmal in so Kommunen zugewiesen und dann warten sie. Und sie haben noch gar keinen Asylantrag gestellt. Also das ist das Problem. So, die Sprache. Man möchte die Sprache lernen. Also so ging es mir damals auch und war ganz neugierig.
Obwohl
und
du wusstest, dass du nicht unbedingt hier bleibst. Also wie hast du dich damals motiviert? Nix. Wie hast du dich trotzdem motiviert zu sagen, ich will die Sprache lernen, obwohl es sein kann, dass ich vielleicht wieder abgeschoben werde?
Ach, ich war 14. Ich war total neugierig. Das hat mich interessiert, die Sprache. Ich wollte sie beherrschen. Ich habe mir damals keine Gedanken gemacht, so in dem Moment, wie lange bleibe ich hier? Ich wollte die Sprache kennen. Ich glaube, das wäre auch verkehrt, das danach zu richten, ob denn jemand irgendwie die Sprache lernt oder den Zugang hat zum Arbeitsmarkt, ob der denn auch hier bleibt oder nicht. Das finde ich nicht, das finde ich schon, ja, nicht angemessen.
Jetzt haben wir heute und in den letzten Tagen und Wochen auch immer wieder gehört, dass dieses Asylverfahren, also dieses Verfahren, wo am Ende entschieden wird, ein Flüchtling, der nach Deutschland möchte, darf hier bleiben oder muss, wie es die Politik so nennt, zurückgeführt werden in sein Heimatland, dass dieses Asylverfahren irre lang dauert. Jetzt gibt es das neue Asylpaket der Bundesregierung. Das soll in Zukunft alles schneller machen. Du bist ja Fachfrau für Asylrecht, hast jeden Tag damit zu tun. Wie realistisch ist das deiner Meinung, dass dieses Asylverfahren jetzt wirklich schneller geht und Menschen, die zu uns kommen, schneller wissen, ich darf bleiben oder ich muss wieder gehen?
Also ich muss dazu sagen, das ist ja das Asylbeschleunigungsgesetz, was wahrhaftig irgendwie innerhalb von ein paar Wochen durchgejagt wird. Die Frage, die sich stellt, ist nicht, wie realistisch ist das, sondern die Frage, die sich stellt, ist das, um welchen Preis machen wir das? Ja, wir schaffen hier eine Unterteilung in Menschen mit, ja, jetzt heißt es so schön, mit guter und mit nicht weniger guter Bleiberechtsperspektive. Ich finde das zunächst einmal falsch.
Das heißt, Flüchtlinge und Wirtschaftsflüchtlinge oder was heißt
ja,
das?
Ja, genau, also gute und schlechte Flüchtlinge sozusagen. Ich finde diese Unterteilung fatal für unsere Gesellschaft. Das darf es nicht geben. So. Und dann möchte man jetzt irgendwie hier weitere sichere Herkunftsstaaten deklarieren, unter anderem Kosovo. Kosovo ist kein sicherer Herkunftsstaat, nicht wie Roma. Ich gehöre der Ethnie der Roma. Ich bin Vorsitzende des Bundes-Roma-Verbandes. Wir machen ganz viele Recherchen, unter anderem auch in Roma. In diesem Verfahren, was jetzt da stattfinden soll, wird das überhaupt nicht richtig geprüft. Es gibt keine unabhängigen Berichte, wie denn tatsächlich die Menschenrechtssituation in Kosovo ist.
So. Wir haben mit Jens Spahn gesprochen, der aber ganz klar sagt, irgendwann ist Deutschland überfordert. Wir können im Moment tatsächlich nur die Flüchtlinge aufnehmen, die vom Krieg bedroht sind und die anderen müssen gehen.
Ja,
kannst du das nachvollziehen?
Nee. Nicht in dieser Aussage. Also das Asylrecht ist ein individuelles Recht. Das muss ordentlich geprüft werden. Wenn ich aber auch einen Staat dann als sicher deklarieren möchte, dann muss ich mich auch mit der Menschenrechtssituation vor Ort beschäftigen. Wie erklärt sich dann der Herr, dass dann die KFOR-Truppen nach wie vor im Kosovo stationiert sind?
Und wie soll Deutschland das wuppen, deiner Meinung nach?
Also ich finde, man sollte erstmal schauen. Erstens hat die Politik ja wahrhaftig geschlafen. Nach meiner Einschätzung war schon seit 2012 klar, dass die Zahlen steigen werden. Wir haben so viele Menschen auf der Flucht wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Es ist schlicht und einfach nicht gehandelt worden. So. Und diese Verfahren beim Bundesamt, die kann man durchaus entbürokratisieren. Pro Asyl hat beispielsweise Maßnahmen vorgelegt in 11 Punkten und ganz viele tolle Sachen. Aus meiner Sicht läuft das einfach in eine falsche Richtung. Ja? Es geht nicht mehr um Integration und Aufnahme, sondern um Ausgrenzung und Abschottung.
Wenn jetzt Menschen bei uns in Deutschland ankommen, vielleicht ist dieses Schicksal von Flüchtlingen einfach noch gar nicht allen Leuten bewusst, deswegen lass uns das ruhig nochmal aufzeichnen. Also, die sind dann wochenlang oder monatelang zu Fuß auf der Flucht, kommen irgendwann in Ungarn an, steigen dann von einem Bus in den nächsten, kommen irgendwann am Bahnhof an in München und werden von München aus verteilt nach Deutschland. Dann landen sie an diesen Bahnhöfen wieder in Bussen und landen in Flüchtlingsunterkünften. Mit welchem Gefühl sitzen die da?
Es ist ein ganz furchtbares Gefühl. Also man hat sozusagen schon eine ganz lange Reise hinter sich, die war auch sehr gefährlich. Die hat lange gedauert, man hat gehungert.
Aber ist es nicht genauso schlimm, nicht zu wissen, wie es weitergeht?
Ah ja, selbstverständlich sollte man wissen, wie es weitergeht. Aber bitte ordentlich. Ich kann doch nicht irgendwie ein Verfahren derart abkürzen und dem Grundrecht auf Asyl nicht gerecht werden. Und von mir aus, wenn wir das nicht über Asyl lösen wollen, dann bitte schon andere Wege. Dann kann man doch darüber reden, aber doch nicht auf diese Art und Weise. Also dieses Gesetz ist für mich, schon irgendwie ein Aktionismus.
Wir haben eine Mail reinbekommen von Julia aus Kiel, die fragt sich, haben die Flüchtlinge von heute bei der Menge wirklich realistische Chancen auf gute Bildung, wie bei Ihnen, also wie bei dir?
Also ich denke schon, wie schaffen das? Wenn wir sagen, wir haben keine Lehrer, natürlich ist das eine große Herausforderung. Das ist doch klar. So, aber wie kriegen das hin? Wenn Lehrer benötigt werden, dann müssen wir halt neue Lehrer einstellen. Das ist so. Das ist halt, braucht eine Investition, die muss man leisten. Und dann hat man hinterher auch möglicherweise gut ausgebildete Menschen. Wobei, ich lege jetzt nicht als Maßstab hier eine juristische Ausbildung.
Das hört sich jetzt alles, ich sag mal vorsichtig, sehr positiv an. Wir haben heute auch sehr viel über Sorgen und Probleme der Hörer gesprochen. Kannst du die Ängste und Sorgen verstehen?
Ja, also ich durchaus kann ich sie verstehen, ja, selbstverständlich.
Wie nimmst du denn die Angst?
Indem ich ihnen sage, ihr sollt die Menschen kennenlernen. Also redet nicht von wir und ihr. Schafft da nicht so eine Abgrenzung, sondern bringt euch ein, lernt euren Nachbarn kennen und dann werdet ihr feststellen, das sind Menschen, wir haben es gerade auch in dem Beitrag gehört von dem jungen Mann, der möchte sich einbringen, der möchte lernen, der möchte arbeiten, der möchte seinen Beitrag leisten. Das war auch übrigens eine Motivation für mich. Ich wollte auch etwas tun, ich wollte auch meinen Beitrag leisten.
Philipp Sebastian hat geschrieben, und da geht es auch so ein bisschen um dieses Beitrag leisten. Er sagt, man hört ja immer wieder, Flüchtlinge kann man super integrieren, weil das tolle Fachkräfte sind. Aber da gibt es einfach diese Bürokratie. Wir hören jetzt ja immer von den Betrieben, ja, wir haben hier irgendwie Ausbildungsmangel, wir haben Fachkräftemangel. Was wäre denn deine Idee, wie könnte man das beschleunigen?
Also ich finde beispielsweise diese Hürden, die da beim Zugang zum Arbeitsmarkt sind, die
könnte man erklär mal, was sind das für Hürden?
Also folgendermaßen, die Flüchtlinge, wenn sie hinkommen und einen Asylantrag gestellt haben, haben sie ja erstmal überhaupt das Problem, dass sie ja in der Hand nur dieses weiße Blatt Papier haben. Dass man im Grunde genommen diese 3 Monate für den Zugang zum Arbeitsamt durchaus fraglich ist, ob das zu 3 Monate überhaupt gelaufen sind. Ich versuche es nochmal neu zu erklären. Ja? Gar nicht so einfach. Also, man stellt einen Asylantrag, wir nehmen an, es läuft alles ganz normal und ich habe den Asylantrag gehabt und ich habe auch eine Anhörung gehabt und jetzt warte ich. Ich warte 3 Monate und dann habe ich kein Arbeitsverbot mehr. Dann im Grunde genommen schon auch arbeiten. So, dann finde ich einen Arbeitgeber, der stellt mir eine Stellenbeschreibung. Den muss ich erstmal überzeugen, so, das ist mein Papier. Dann habe ich so ein grünes Papier, da steht Aufenthalt zur Durchführung des Asylverfahrens, also eine Aufenthaltsgestattung. Und dem muss ich dann erstmal erklären, das ist mein Papier, ich darf bei dir arbeiten, ich bin ein guter Arbeiter, möchtest du mich einstellen? Und dann sagst du, oh, ich weiß nicht, also 3 Monate, wo ist da bitte schon die Sicherheit? So, es gibt dann Arbeitgeber, die sagen, so, das mache ich, ich fülle das aus. So, man hat dann dieses Papier, dieses Stellenbeschreiben, so nennt sich das, das schickt man dann bei der Ausländerbehörde. Die Ausländerbehörde leitet das an die Bundesagentur für Arbeit weiter und dort wird eine sogenannte Vorrangprüfung geführt. Es wird also geprüft, ob eventuell Deutsche oder einen deutschen Gleichgestellten diesen Job machen können. Wenn das so ist, dann bekommt der Betroffene nicht die Arbeitserlaubnis, beziehungsweise also diese Zustimmung. Also im Endeffekt aber, selbst wenn sich also beispielsweise, wenn da keiner ist, diese Vorrangprüfung also dazu führt, dass sie keiner auf diese Stelle passt, ist das immer noch im Ermessen der Ausländerbehörde. Okay. Sie kann immer noch sagen, nö, mache ich nicht, ich erteile nicht, schaffst hier Fakten, du könntest dich dann ja noch womöglich hier integrieren. Das will ich nicht.
Gut, also wir halten fest, dieses Verfahren, sagst du, muss vereinfacht werden. Ja. Erstmal danke, dass du Zeit hast, uns ein bisschen mehr zum Thema Asylpolitik in Deutschland und Asylverfahren zu erklären.
Darf ich nur mal ganz kurz?
Ja, der Andreas Burani wartet, der wird sonst böse.
Achso, ja, aber der kann ganz kurz warten.
Bitte. Ja, aber nur wirklich nur ganz
also,
kurz.
Also Amnesty International hat einen Aufruf wegen dem Flüchtlingstag, morgigen Flüchtlingstag. Und ich würde gerne dann die Zuhörer bitten, da mal diesen Aufruf zu folgen. Europa der Menschenrechte.
Okay. Amnesty International sagt Europa der Menschenrechte, das machen wir morgen und heute kümmern wir uns um Andreas Burani.
Hi, hier ist Andreas Burani und wir schaffen das, weil wir die Augen nicht verschließen und bereit sind, die notwendige Verantwortung für unsere Mitmenschen zu übernehmen.
Wie schaffen wir das, Deutschland und die Flüchtlinge? Große, schwierige Frage, die wir versucht haben, in kleine Kapitel einzuteilen. Danke für eure vielen spannenden Fragen. Wir haben unglaublich viel von euch bekommen per WhatsApp, Twitter, Facebook und Mail. Ganz großes Danke und wir bleiben dran bei diesem Thema.
Ja, wir bleiben dran bei diesem Thema, das ist versprochen. Nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern in den nächsten Jahren, denn wir haben gemerkt, dieses Thema wird uns noch lange beschäftigen.
Ich heiße Abdulrazak, ich komme aus Lehmann und ich habe es geschafft. Ich spiele Fußball, ich habe so viele Freunde getroffen, mit die Fußball spielen. Und die deutsche Leute ist ganz offen und ich mag das viel.
Ich bin Konrad aus Merzig und ich habe es geschafft, weil ich einem Flüchtling einen Praktikumsplatz in meinem Unternehmen gegeben habe.
Ich bin Julian aus Frankfurt und habe es geschafft, Flüchtlingen zu helfen, obwohl ich unter der Woche sehr viel arbeite. Und wenn man dann am Wochenende mal frei hat, dann weiß man gar nicht so genau, ob man dann noch die Zeit hat, um noch etwas nebenher zu machen. Und man stellt dann doch sehr schnell fest, dass das total viel Spaß macht und das gibt extrem viel zurück.
Ich bin Moritz und ich habe es geschafft, weil wir zu Hause einen 17-jährigen Flüchtling namens Ali aus Afghanistan aufgenommen haben und wir ihm helfen wollen, hier mit beiden Beinen in Deutschland Fuß zu fassen.
Ich bin Mohammed aus Kaiserslautern und ich habe es geschafft. Ich habe mittlerweile hier viele Freunde, mache eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, bin im dritten Lehrjahr und bald fertig. Und ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf.
Hi, ich bin Patrick aus Dessau und ich habe es geschafft, dass in meiner Heimatstadt einige Leute Flüchtlinge nicht mehr als Flüchtlinge, sondern als Freunde betrachten.
Mein Name ist Michael Schütz, ich bin der sportliche Leiter vom FC Eschwege. Wir haben 17 junge asylsuchende Flüchtlinge in unseren Fußballverein aufgenommen und haben es dadurch geschafft, von einem der letzten Plätze in unserer Gruppe sind wir derzeit auf einem Aufstiegsplatz. Aber wir haben uns auch menschlich wirklich dadurch verändert, verbessert. Wir sind ein bunter Verein geworden. Ja, und das haben wir geschafft.
Ich bin Christine aus Trier und ich habe es geschafft. Ich habe bei uns in der WG 2 Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen und ihnen ermöglicht, in menschenwürdigen Bedingungen zu leben, ihren Alltag normal gestalten zu können und habe sogar so meinen Freund Hassan kennengelernt.
Ich bin Sayed, ich komme aus Afghanistan, Kabul und ich habe es geschafft, weil ich mache jetzt meine Realschule, danach mache ich meine Ausbildung als Informatiker.
Hi, mein Name ist Philipp Hofmann, komme aus Kassel und mein Kumpel Zoran ist Flüchtling aus dem ehemaligen Jugoslawien und hat mir vor 2,5 Jahren einen neuen Job besorgt. So viel zum Thema, die Flüchtlinge nehmen uns die Jobs weg.
Wie schaffen wir das? Deutschland und die Flüchtlinge. Eine gemeinsame Sendung von Bremen 4. Das Ding.
1 Live. Fritz vom RBB.
MDR. Sputnik.
Enjoy.
Puls.
UFM. Und 103.7 Unser Ding.